Da hatten wir dann Freitag und Samstag in Tokio gespielt, sonntags zurückgeflogen und Montag war ich wieder in der Schule und die Schüler haben mich gefragt, na Herr Bass, was haben Sie denn am Wochenende gemacht? Da habe ich gesagt, na, ich war in Tokio. Musiker schlafen immer lange, nein, widerlegt.
Ja, Moment.
Weil der Schwarz keine Farbe ist, ich klugscheiße.
Ach so, ja. Du bist Metal-Schlagzeuger.
Genau, so. Ich kann auch nicht viel anderes. Ich glaube, das wird der gemeinste Satz, den ich in unserem Gespräch sage. Ist ja auch zum Thema Veganismus. Ne? Ich sage ja auch, ja, ich versuche nur ein bisschen weniger scheiße zu sein. Deshalb wäre es manchmal im Alltag einfacher, wenn Katzen mehr wie Hunde wären.
Sagt der Katzenbesitzer.
Ja, genau.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Hallo an alle und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist der Musikwelt vor allem bekannt als Schlagzeuger der thüringischen Metalcore-Legende Heaven Shall Burn. Seit 2013 gerbt er die Felle bei der Band aus dem Nichts, die sich im Jahr 2020 im Kampf um den Platz 1 der deutschen Albumcharts in einem sehr amüsanten Battle gegen Pietro Lombardi durchsetzen konnte. Aus diesem Kontext stammt übrigens auch der Titel Band aus dem Nichts. Googelt oder ekosiert es einfach mal. Mindestens ebenso gerne wie auf der Bühne bewegt sich mein Gast in seinem anderen beruflichen Leben als Lehrer oder mittlerweile Lehrer für Lehrer. Um über den Spagat zwischen Festivalbühne und Klassenraum, aber auch über sein politisches Engagement, seine vegane Ernährungsweise, sein kleines Plattenlabel und die Frage, wie er das alles eigentlich zeitlich hinbekommt zu sprechen, haben wir uns mit gehörigem Abstand in meinem Büro im Gewa Hauptquartier getroffen. Freut euch mit mir auf ein anfangs noch sehr ernstes, aber im Laufe der Zeit immer aufgelockerteres Gespräch mit dem Mann, der von sich sagt, dass er es einfach nicht schafft, faul zu sein. Herzlich willkommen, Christian Bass.
Hallo zusammen und hallo an die Hörer draußen.
Vielleicht einmal vorab, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber wir sind uns schon einmal begegnet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es mag auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gewesen
sein.
Genau,
2018.
Genau. Und ich möchte vielleicht einmal kurz spiegeln. Mein damaliger Eindruck, also zu der Situation, du kamst zu uns an den Stand, weil wir als Geber da vertreten waren und wir schon viel miteinander zu tun hatten. Und mein Eindruck war, da kommt ein sortierter, ruhiger, schon fast ein bisschen spießiger Typ im Sakko, mit dem ich mich sehr nett unterhalten konnte. Und ehrlich gesagt konnte ich diesen Eindruck erstmal überhaupt nicht mit dem Drummer von Heaven Shall Burn zusammenbringen. Und als ich mich jetzt ein bisschen näher mit dir beschäftigt habe, ist dieser, wie soll ich sagen, zweigeteilte Eindruck immer, hat sich immer mehr verfestigt. Also auf der einen Seite habe ich diesen pflichtbewussten Lehrer gesehen, der irgendwie seinen Job macht und auch gerne macht und auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, wirkt wie ein Lehrer, im besten Sinne. Auf der anderen Seite habe ich diesen energiegeladenen Drummer gesehen, der Blut und Wasser schwitzend auf der Bühne rockt, nicht nur mit Heaven Shall Burn, aber mit jeder Menge Metal- und Hardcore-Bands. Das trifft sich sogar dann optisch, weil man sieht dich häufiger mal, jetzt gerade eben sitzt du mir gegenüber, in einem T-Shirt oder in einem Sweatshirt der Hardcore Help Foundation, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, aber häufig sieht man dich auch in Sakko und Leinenhose oder so. Darunter habe ich aber gesehen, auf diversen Bildern existiert zum Beispiel auch noch eine Bekleidung der ganz anderen Art, nämlich ein Ganzkörpertattoo, das sich abgesehen von allem, was man jetzt gerade sieht, also Arme und Gesicht, über deinen ganzen Körper erstreckt. Also es gibt, ich hatte so einen Eindruck von diesen zwei Chrises. Gibt es das, so eine Art Zweiteilung zwischen deinem, ich sag mal, Bürojob und dir als Rockdrummer, empfindest du das so? Oder ist es immer alles einfach Chris Bass?
Das gehört irgendwie zusammen. Aber ich habe ja auch nicht ohne Grund das Zitat aus Faust 1, zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Also dass man dann halt sagt, es gibt zwei Persönlichkeiten in einer, die sich aber gut ergänzen im Endeffekt. Aber manchmal auch voneinander trennen müssen, damit die andere existieren kann.
Ja.
Also ich habe da immer so diesen Vergleich, dass ich Vergleich war jetzt das falsche Wort, aber dieses Beispiel, wenn ich jetzt nur Musiker wäre zum Beispiel und sage, ich müsste jetzt 24 Stunden am Tag so energiegeladen sein, wie du mich gerade beschrieben hast, dann wäre ich ja in dieser einen Blase komplett gefangen. So kann ich halt ab und zu mal einen Schritt zurücktreten und gucken, wie die Person, die ich in diesem Modus bin, auch wirkt, sage ich jetzt mal. Also immer so eine Selbstreflexion in beide Richtungen machen und mich nicht in dieser einen Situation verlieren.
Also würdest du sagen...
Also positiv formuliert, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht, dass man sagt, oh, da ist irgendwie eine Art von Schizophrenie oder so vorhanden, genau, sondern eher...
Diese Zweigeteilte wird ja häufig eher negativ konnotiert, aber bei dir klingt das eher wie ein Team, das sich in deinem Inneren sozusagen ergänzt.
Obwohl das auch schon ein bisschen verrückt klingt, wenn man das jetzt so auseinander nimmt, aber ich sehe es eher positiv, wie gesagt, dass man immer mal gucken kann, wie verhalte ich mich denn in welcher Situation und passt das überhaupt zu mir als Person?
Und wenn du zwischen diesen beiden Teamkameraden sozusagen wechselst, also wenn du aus dem, also nicht mehr Klassenraum mittlerweile, aus dem Büro oder wie auch immer, dann in den Tourbus einsteigst, also quasi das Sakko ausziehst, die Kutte anziehst und so, oder umgekehrt, wenn du vor, keine Ahnung, 5000 Menschen eine Metal-Show abdonnerst und am Montag dann wieder ruhig im Büro sitzt, ist das ein Wechsel, der dir schwerfällt oder fließt es einfach?
Nee, das ist genau das, was mir gut tut. Also auch wenn es stressig klingt und manchmal auch stressig ist, merke ich, mir tut das gut, diesen Wechsel zu haben und viel zu sehen, viel mitzubekommen auch. Ich kann mich dann noch an eine Schulsituation erinnern, da sind wir donnerstags nach Japan geflogen. Da hatten wir dann Freitag und Samstag in Tokio gespielt, sonntags zurückgeflogen und Montag war ich wieder in der Schule und die Schüler haben mich gefragt, na Herr Bass, was haben Sie denn am Wochenende gemacht? Da habe ich gesagt, na, ich war in Tokio. Und so, natürlich waren sie in Tokio. Ja, doch, tatsächlich. Und das sind dann halt so Momente, wo ich dann denke, okay, das ist schon ganz cool, dass man das machen kann. Also, dass es beide Varianten da auch gibt und man sich dann nicht irgendwie komplett irgendwie verliert.
Es gibt dieses häufig beschriebene Tourloch. Also genau, man war in Japan, hat gespielt, kommt wieder und ist Montag alleine in der Wohnung, ist gerade nichts zu tun. Würdest du sagen, dass dir das dadurch entgeht? Also nicht entgeht im besten Sinne, also dass du dem entkommst dadurch?
Na, wir sind ja keine Fulltime-Band. Wir haben da ja immer so bestimmte Zeitfenster, in denen wir Konzerte spielen, Touren spielen. Und der Abstand zur Musik, was jetzt so eine Größe mit Konzerten angeht und so weiter, der ist ja schon da. Also da haben wir ja genug Zeit, um immer mal wieder in so ein Tourloch zu fallen, wie du es gerade genannt hast. Der Alltag fängt es aber immer auf, dass man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, es ist gerade bedeutungslos oder es ist gerade komplett sinnfrei alles, sondern man hatte ja die andere Aufgabe, die auch eine Relevanz für einen hat und bewegt sich halt genau zwischen diesen beiden Welten sozusagen.
Ja, ich finde diese beiden Welten unglaublich spannend und möchte später noch ganz viel darüber sprechen, aber lass uns vielleicht einmal ganz kurz, ganz klassisch zu Beginn des Interviews, mal kurz in deine Geschichte gehen. Du bist 1977 geboren, bist, ich weiß nicht genau, wann du Geburtstag hast, aber dementsprechend vermutlich 43 Jahre alt. Und zwar in Dinslaken im Ruhrpott.
Ja.
Du hast einen älteren Bruder, der ebenfalls Schlagzeuger ist, was ja auch nicht ganz unwesentlich für deinen Werdegang war. Warst du schon immer eher ein Freund der härteren Gangart? Auch damals schon?
Ich sag mal so, unser Vater hat's in die Wege geleitet. Ja, weil da lief halt immer Black Sabbath, Motorhead. Rammstein hat er tatsächlich dann irgendwann auch für sich entdeckt. Dann auch Sachen wie Dire Straits oder Westernhagen oder so. Und es lief im Auto, wenn wir irgendwo hingefahren sind, lief eigentlich immer Musik. So, und immer schon mit Anekdoten zu Ozzy Osbourne, Westernhagen und so weiter. Also mein Vater selbst macht keine Musik, hat auch nie ein Instrument gespielt, aber hat halt immer viel Musik gehört.
Also war jetzt der Weg zur Musik der etwas härteren Gangart jetzt
kein Zufall.
Kein Zufall, aber vor allen Dingen auch keine jetzt irgendwie Rebellion oder so.
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, die Phase habe ich auf eine andere Art und Weise ausgespielt, aber nicht über die Musik.
Warst du ein rebellischer Typ mal?
Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, natürlich war ich mal rebellisch. Ich glaube, jeder, der durch die Pubertät musste, hatte auch mal ein paar rebellische Tage. Ich weiß, dass ich aufgrund meiner Schulkarriere auch belegen kann, dass ich eine rebellische Phase hatte.
Okay, die sah wie aus?
Na, ich sag mal so, ich war länger in der Schule, als ich musste, aus diversen Gründen. Aber das hat sich dann irgendwann gelegt. Jetzt bin ich auch wieder häufig in der Schule, aber mit guter Laune.
Ja.
Aber anderes Thema. Also über die Musik gab es keine Rebellion. Das ist eher so eine Art Ventil gefunden, so mit Freunden zusammen was zu machen. Also ich bin auch drauf gekommen, du hattest es im Intro auch kurz angesprochen, Mein Bruder spielt ja auch Schlagzeug und wir hatten es halt im Keller stehen. Ein Akustikset hat er da irgendwie stehen gehabt und mein damaliger bester Freund, dessen älterer Bruder, hat halt Gitarre gespielt.
Ja, Moment, da muss ich kurz einhaken. Das ist ein interessantes Thema, weil das hast du schon mal immer erzählt.
Ja.
Du bist dadurch, weil du mit ihm spielen wolltest und das Schlagzeug war
genau,
da.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus.
Aber du selber wolltest eigentlich mal Gitarrist werden.
Genau.
Und hast es dann...
Sieht halt cooler aus auf der Bühne, dachte ich damals.
Dachtest du damals, aber
genau.
Das ist ja absolut falsch.
Ja.
Aber also als ich davon gelesen oder gehört habe, ja, wie das passiert ist, also nochmal zusammengefasst, ja, du wolltest eigentlich Gitarrist werden, mhm, und hast, naja, dich auch daran versucht, auch viel...
Luftgitarre Show, gespielt.
Luftgitarre gespielt, genau. Mhm. Gott, das habe ich auch gemacht. Ich wurde dabei auch mal erwischt, ich glaube, du auch.
Ne? Ja, ja, genau. Mein Vater hat mal durchs Fenster geguckt, als ich da im Zimmer rumgesprungen bin zur Metallica One Maxi.
Großartig. Aber
auch dieser Moment, wo man dann erwischt wird und denkt, ich verstecke mich jetzt, aber das Verstecken bringt ja gar nichts, weil man ja schon erwischt worden ist. Egal.
Absolut, absolut. Furchtbar, prägend vielleicht manchmal, aber na gut. Aber was mir aufgefallen ist, also du wolltest erst Gitarrist werden, es kam dein bester Kumpel, der auch schon, glaube ich, ganz gut Gitarre spielen konnte. Und also auf jeden Fall konnte er Gitarre spielen, der hatte eine Gitarre auf jeden Fall.
Genau, von seinem älteren Bruder, so wie ich ein Schlagzeug von meinem älteren Bruder hatte.
Ach, guck, siehst du, ich bin geschwisterlos aufgewachsen, da ist mir einiges entgangen scheinbar. Aber ich habe dabei gedacht, du hast deswegen dann angefangen, also einfach aus der Not heraus, du wolltest mit ihm Musik machen, Schlagzeug war da, also hast du Schlagzeug gespielt.
Ja.
Und das ist auch was, was ich finde, nach meinem Eindruck, was sich so ein bisschen durch dein Leben, durch deine Karriere zieht. Mein Eindruck war, und ich würde dich gerne fragen, ob du das bestätigen kannst, dass es jetzt weniger die direkte erste Faszination für das Instrument selber war, sondern mehr der Wunsch nach dem Musik machen mit anderen Leuten, der dich dann ans Schlagzeug gebracht hat. Kannst du das
tatsächlich unterschreiben? Tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Also mit Leuten zusammen was zu machen, was zu schaffen. So, das klingt jetzt sehr romantisch, aber ist es vielleicht im Ansatz auch, aber jetzt nicht darum zu sagen, ich bin jetzt Solomusiker und ich muss mein Ding machen, sondern eher so mit Leuten zusammen was schaffen, unterwegs sein und Zeit zu verbringen.
Du hast dir das Schlagzeugspielen dann autodidaktisch beigebracht.
Ja.
Wurde das in irgendeiner Form zu Hause unterstützt? Also jetzt mal abgesehen davon, dass dein Bruder dich hat Schlagzeug spielen lassen, aber
er hat mir so ein paar erste Schritte gezeigt, aber ja, so wie Geschwister untereinander auch mal sind, versteht man sich ja auch nicht immer blendend. Also das waren so ein paar erste Steps, würde ich jetzt mal sagen, aber nee, sonst einfach Danzig Mother nachgespielt und irgendwelche Ramones-Songs und da dann irgendwie gelandet.
Wie findet dein Bruder, was du jetzt machst, musikalisch?
Das ist eine gute Frage. Wie er es musikalisch findet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also er hört es nicht. Mein Bruder kommt so aus der Prog-Rock-Ecke, würde ich mal sagen. Also so wie
Dream Theater und Co.
Marillion, so diese Ecke.
Ja. Wie heißt dein Bruder?
Thomas.
Lieber Thomas. Bitte beantworte diese Frage in den Kommentaren. Wir sind alle unglaublich gespannt. Wie findest du Heaven Shall Burn und die anderen Projekte von Chris? Das interessiert ihn selbst.
Mein Bruder ist übrigens, jetzt kann ich nämlich da auch mal eine Lanze brechen, schuld daran, dass die Musik sich ins weitere Extreme begeben hat. Weil ich hatte nämlich immer mit Maiden, Metallica und so angefangen, so wie die meisten. Und dann hat mein Bruder mir irgendwann, ich glaube zu meinem, wann war es das, 12. Geburtstag, 13. Geburtstag, die Napalm Death Peel Sessions CD geschenkt und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los war, weil ich halt ne, so bandorientiert Musik gehört habe, sage ich mal, Maiden dann natürlich, ne, Bruce Dickinson, wie er da irgendwie rumspringt und Napalm Death war auf einmal nur noch extrem, aber er war halt dran schuld, dass ich dann mich damit auch auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das war ganz unbewusst. Ich glaube, der ist einfach in den Plattenladen gegangen und hat da irgendwie im Metal-Bereich was gekauft von einer Band, die gerade irgendwie angesagt ist. Also ich will ihm da jetzt auch nichts Falsches unterstellen. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so bewusst. Ich schenke ihm jetzt die extremste CD, die ich irgendwie finden kann. Aber
hat er geschafft in dem Moment.
Ja, genau. Und auch eine meiner Lieblingsbands geschaffen, sozusagen.
Ach krass.
Die dann daraus gekommen sind.
So kann so eine kleine Geste am Ende so eine Auswirkung haben. Wahnsinn. Du warst, als das passiert ist, mit dem der Kumpel kommt rüber, warst du so 10, 11 Jahre alt.
Genau.
Und dann ging es echt flott. Ne? Ich meine, du hattest dann mit 15 deinen ersten richtigen Gig, mit 18 den ersten richtigen, also richtig richtigen Plattenvertrag mit einem drum und dran, damals mit der Band Nightingales.
Ja, genau.
Und dann ging es tatsächlich immer so weiter. Also du hattest wirklich, wirklich viele Bands. Du hast angefangen, als Session-Drummer zu arbeiten, auch, wenn ich es richtig verstanden habe, immer so in diesem musikalischen Bereich.
Hat sich so ergeben einfach. Also die Anfragen kamen halt meist von den Leuten, die man eh auf Festivals getroffen hat, ja, und so
klar,
weiter.
Klar, dass dann nicht jemand kommt und sagt, ich habe dich gerade spielen sehen, magst du mal meine Jazzplatte eintrommeln?
Ja, genau.
Ist naheliegend. Aber ich habe, also du hast wirklich viel gemacht, du hast mit vielen Leuten gespielt und ich habe mal, und wir wissen jetzt schon, dass du einfach wahnsinnig gerne mit Menschen Musik machst. Ich habe aber mal aus der anderen Perspektive drüber nachgedacht, es muss ja auch was geben, was diese vielen Menschen immer wieder davon überzeugt, mit dir Musik machen zu wollen. Was würdest du sagen, was das ist?
Das verleitet jetzt natürlich ins Selbst,
das ist,
ins Selbstlob, ins Eigenlob.
Ist,
ne?
Absolut, also, erlaubt.
Das Thema kam letztens irgendwann mal auf und ich habe es auch aus der HSB-Riege mal so erzählt bekommen. Von daher ist es so eine Mischung, bisschen Eigenlob, aber auch von außen. Dass ich, wie soll ich sagen, mich gut eingliede auf die eine Art und Weise und halt nicht dieser Solo-Musiker sein möchte, was andere vielleicht dann irgendwie ausspielen sozusagen. Also weil dieses Bandorientierte dann im Vordergrund steht. Was braucht die Band, um so zu klingen, wie sie klingen möchte? Mit meinen Möglichkeiten, die sind ja auch limitiert, aber halt mit meinen Möglichkeiten, das dann zu unterstützen und nicht zu sagen, ich brauche jetzt aber noch 20 Minuten Schlagzeug-Solo und in der Ankündigung zur Platte muss ich vorne auf den Fotos sein und das muss noch mal dick und doppelt unterstrichen werden, dass ich dabei bin, sondern eher so steht mit drin und dass das halt auch recht angenehm ist für Leute, dass man da halt einfach mitmacht, auch equipmenttechnisch, dass man dann halt sagt, okay, es muss jetzt nicht immer genau dieses Setup sein, sondern wenn es mal anders ist, ist es auch mal anders.
So. Ja, also so eine Art der so fehlende Hybris, das habe ich bei dir, also nach meinem Empfinden schon häufig festgestellt. Rossi Rosberg hat mal in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, seiner Meinung nach findet man unter Schlagzeugern, also Schlagzeuger sind die mit dem geringsten Ego-Problem sozusagen. Würdest du das mit Bezug auf dich dann an der Stelle so mitnehmen? Ohne jetzt andere.
Ja, ohne jetzt andere, ich überlege gerade, also die Zuhörer können es gerade nicht sehen, aber ich gucke gerade irgendwie an die Decke, weil mir auch Geschichten von Schlagzeugern einfallen, die genau das Gegenteil widerspiegeln. Auf meine Person gemünzt, würde ich das doch schon so unterschreiben. Also das merkt man auch, wir haben ja so ein kleines Grüppchen in Berlin, mit dem wir uns da ab und zu treffen und das ist ja alles sehr sehr unegoistisch, sage ich mal, egal in
welcher. Ich habe das Gruppchen mal gesehen, da ist Rossi auch dabei, genau. Da ist Specki von In Extremo mit dabei.
Ja, genau, Felix Lehrmann ist ab und zu dabei. Lehrmann,
ich glaube, Christoph Schneider war auch mal.
Ansgar,
von Bosshaus, genau. Ich habe da mal Fotos von gesehen und mir wurde auch davon erzählt und da habe ich auch gedacht, das war bestimmt ein total netter Abend.
Das sind ja alles. Genau, das sind halt immer verschiedene Abende. Manchmal, Christian Lillinger war auch ab und zu mal dabei und Noah Fürbringer war mal dabei und das ist so, die gerade irgendwie in der Stadt sind und gerade Zeit haben, die treffen sich dann. Worauf ich hinaus will ist, das ist halt auch sehr, sehr, sehr aufgeräumt alles. Da geht's jetzt nicht darum, ich habe den größten Gig gespielt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, wie viel Views bei dem Video oder sonst irgendwas, sondern da geht's eigentlich relativ wenig um Schlagzeug, dafür, dass sich halt Schlagzeuger treffen.
Ja. Ja, also bei solchen Themen fallen mir einfach immer nur permanent Klischees ein. Wir sprechen nachher auch nochmal über Musikerklischees, aber also um jetzt, und ich möchte hier kurz disclaimen, dass das nicht meine Meinung widerspiegelt, sondern ich lediglich Klischees wiedergebe, aber wenn man sich ein ähnliches Treffen unter der Vorhaltung von Klischees unter Gitarristen beispielsweise vorstellt, hat man das Gefühl, die zeigen sich die ganze Zeit nur die neuesten Skalen, Drummer quatschen drüber, dass man ja die Snare des anderen so geil findet, also so ein bisschen im anderen Spiel. Wie gesagt,
ja.
Ist genau. Ein hoffentlich ein starkes Klischee, aber der Eindruck entsteht zumindest. Du bist dann relativ schnell, also wie gesagt mit 18 erster Plattenvertrag, also du bist auch relativ schnell in den sehr professionellen Bereich gekommen.
Tour gewesen und so weiter.
Genau, Touren, mehrere Platten, also auch wirklich bei, ich glaube, das erste Label war Nuclear Blast.
Genau.
Was stand da für dich im Vordergrund? Also wie rum ging's? War es so... So, ich werde jetzt Profi, weil ich will ganz viel spielen? Oder war es mehr so ein automatischer Mechanismus andersrum? Ich spiele ganz viel und deswegen werde ich, also passiert so, dass ich Profi werde?
Puh, also der erste Plattenvertrag ist ja durch Glück entstanden, sag ich mal. Also wir hatten mit Nightingales ja das Demo aufgenommen. Und das ging ziemlich durch die Decke. Also so, dass wir 6000 Demo-CDs im Endeffekt davon gemacht haben.
Alles selbst, alles im Eigenvertrieb.
Alles im Eigenvertrieb und so weiter, getauscht und ja, wie es da halt da so war. Selbst im Copyshop Flyer kopiert und so.
6000 CDs klingt jetzt vielleicht bei heutigen Klickzahlen nicht so viel, aber ich selber habe in mehreren Bands gespielt, die mal so 500er, 1000er Pressungen ihrer CD gemacht haben, von denen wir alle immer noch hunderte im Schrank liegen haben. Also
genau, so geht es nämlich den meisten, dass man dann überambitioniert sagt, wir machen einfach mal 1000, weil da ist der Stückpreis billiger. Aber wenn von den 1000 noch 900 da liegen, ist es halt... Egal. Also darauf wollte ich jetzt nicht rumreiten. Aber wir waren uns halt ziemlich einig, dass wir das probieren wollen mit der Musik. War ja auch noch Mitte der 90er, da war es ja auch mit Plattendeals noch ein bisschen anders bestellt als heute. Und Nuclear Blast hat dann ziemlich zeitig auch gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, mit wem ihr auf Tour geht. Wir haben gesagt, wir wollen auch unbedingt auf Tour. Da auch wieder die Brücke geschlagen zu meiner schulischen Laufbahn. Da hatte ich damals ein berufliches Gymnasium gemacht. Da war Freitag und Samstag immer Schule. Freitag und Samstag sind natürlich auch Konzerte. Sprich, wie oft war ich in der Schule? So gut wie nie. Und haben dann ziemlich viel getourt und natürlich auch probiert, ne, dass man jetzt sagt, das machen wir professionell. Nach ein paar Jahren ist aufgefallen, klappt nicht in dem Rahmen, wie wir uns das vorstellen. Und da muss halt ein Plan B her. Und der Plan B war dann, dass man... dass ich dann irgendwann auch ausgestiegen bin, weil dann die Spuren, in welche Richtung das gehen sollte, einfach nicht mehr so funktioniert haben. Das, was ich gerade meinte mit der Selbstreflexion, um auch mal ein bisschen selbstkritisch zu klingen, endlich mal, ist, dass zu dieser Zeit, so mit 18, 19, 20, ich mich da schon in dieser Blase ein bisschen verloren habe. Also, dass ich dachte, das mit der Musik, das wird's jetzt und ich werde Profi-Schlagzeuger und das ist genau das, woraus mein Leben bestehen soll. Und mir da manche Sachen auch nicht gefallen haben, für die ich mich damals entschieden habe. Aus verschiedenen Bereichen.
Jetzt also im Nachhinein.
Im Nachhinein, genau. Mhm. Wenn man da nochmal so drauf guckt und sagt, das war eigentlich eine Charaktereigenschaft, hättest du dir auch sparen können.
So. Ich glaube, das geht den meisten, wenn man einigermaßen selbstkritisch ist, so. Die Frage ist ja, wo man dann hinterher abbiegt.
Genau.
So. Du bist dann nochmal abgebogen, und zwar relativ scharf. Du hast erstmal irgendwann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Warum? War das so eine, ich muss mal was Richtiges lernen, Entscheidung? Oder hattest du ohnehin eine Affinität und hattest Bock, das zu lernen? Oder wie kam
das? Eine Mischung aus beidem. Also, das war irgendwie auch ein Unfall, weil ich habe irgendwann mal, dieses berufliche Gymnasium war halt auch zum Thema Gestaltung. Und da habe ich ein Praktikum in einer Werbeagentur in Essen gemacht.
Also wir sind die ganze Zeit immer noch im Pott.
Genau, wir bleiben erstmal im Ruhrgebiet bis 2008.
Okay.
Habe da ein Praktikum gemacht, da hatte ich irgendwie Spaß dran und habe dann aus diesem Praktikum überlegt, dann mache ich doch eine Ausbildung raus, weil irgendwie muss ich ja auch mal eine Ausbildung machen. Und bin dann da in der Ausbildung auch gelandet, also in einer anderen Agentur, aber im selben Bereich. Und habe mich da so reingefuchst, sage ich mal. Also ich habe jetzt, was das Agenturleben angeht, auch immer gesagt, ich bin nicht derjenige mit dem künstlerischen Ansatz in der Werbeagentur, sondern eher der Techniker. So, das passt ganz gut zu meinem Schlagzeugspiel, dass ich halt nicht sage, ich will mich jetzt bildlich irgendwie darstellen und was ausdrücken, sondern so, dass es halt technisch gut funktioniert.
Ja.
So, und da war ich dann halt irgendwie so aufgestellt und bin dann irgendwann in einer Agentur gelandet, wo es überhaupt nicht mehr ging.
Du hast auch mal irgendwann erzählt, dass du irgendwann, das wiederum widerspricht an diesem technischen bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwann war dir das die dürftigste Standardbroschüre gestalten und dieselben Fotos freistellen und so. Das war
zwei Fotoshootings im Jahr, dann der eine Center Manager will nicht die mit der etwas dunkleren Hautfarbe, sondern die blonde Dame, aber mit dem anderen Herren. Ist aber leider für eine Winteraktion. Für die Winteraktion müssen dann wieder die langen Ärmel ran retuschiert werden. Jetzt passt ihm aber nicht, wie der Arm dargestellt ist. Sprich, wir müssen aus einem anderen Foto den Arm dran basteln, damit es irgendwie passt. Das kann man eine Zeit lang machen. Das wird aber auch echt anstrengend, wenn man dann halt auch so überlegt, was denn die Gründe dafür sind und wer überhaupt die Zielgruppe ist.
Wie immer unterbreche ich das Gespräch kurz, um euch den Supporter der heutigen Folge vorzustellen und um euch ein exklusives Announcement zu machen. Also aufgepasst! Der Support für die heutige Folge kommt von der Firma Peiste aus der Schweiz, die für ihre hochwertigen Becken und Gongs bekannt ist. Der Traditionshersteller kann auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken und hat mit seinen Instrumenten schon Schlagzeuglegenden wie John Bonham von Led Zeppelin, Ian Paice von Deep Purple oder Stuart Copeland von The Police glücklich gemacht. Das Beckenprogramm von Peiste ist so breit gefächert, dass SchlagzeugerInnen aller Stilrichtungen, also von Jazz über Rock und Pop bis hin zu den Heavy-Hittern im Metal-Bereich, immer das richtige Becken finden. Nicht zuletzt deshalb zählt Peiste auch heutzutage zu den mitführenden Beckenherstellern und zur meist recordeten, also im Studio benutzten Beckenmarke der Welt. Natürlich finden sich auch in Deutschland etliche Peiste-Fans, wie zum Beispiel Bela B. von den Ärzten, Vom Ritchie von den Toten Hosen oder das Arbeitstier Felix Lehrmann, der unter anderem für Hip-Hop-Acts wie Dendemann, aber auch für Sarah Connor spielt. Und, wie eingangs versprochen, das Announcement, hier erfahrt ihr es exklusiv als Erste, auch Chris Bass wechselt ab sofort zu Peiste-Cymbals. Tada! Draufgehauen, gegrinst und nein, mehr wird hier noch nicht verraten. Wie Chris Wechsel zu Peiste zustande kam, erfahrt ihr demnächst bei Geber Drums. Checkt einfach die Kanäle bei Insta oder Facebook. Ich packe sie euch sicherheitshalber zusammen mit dem Link zu Peiste in die Shownotes. So, jetzt reicht's aber. Zurück zu unserem Gast.
Du hast dann irgendwann was gemacht, was du, finde ich, oft machst. Du hast dich nämlich nicht deinem Schicksal ergeben sozusagen, sondern du hast was geändert. Und zwar hast du deinen Job als Mediengestalter an den Nagel gehängt und hast einigermaßen spät, ich darf mich da nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil ich glaube, wir haben, was das angeht, ziemlich die gleiche Karriere gemacht. Du hast dann einigermaßen spät ein Abitur nachgeholt und hast, tada, studiert. Ja. Und zwar abgefahrenerweise Lehramt.
Ja.
Lehramt Medientechnik und Deutsch.
Mhm.
Und hast das mal in anderen Interviews damit begründet, dass ich, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allen Dingen in deinem Abitur dir Lehrer selber begegnet sind, Lehrer und Lehrerinnen, die dich so positiv beeinflusst haben, dass du gesagt hast, diesen Impact auf andere möchte ich auch haben.
Ja.
Das war dann die Entscheidung. Um so jemand zu sein, also so jemand, der dich jetzt als Lehrer maßgeblich beeinflusst, also jemand, der du dann am Ende vermutlich gerne auch selber sein möchtest, was muss so ein Lehrer mitbringen?
Boah, wo fangen wir da an? Ich fange mal einfach an. Also eine ehrliche Offenheit den Personen, die gegenüber sitzen oder stehen, zu haben. Ein Verständnis für den Alltag solcher Personen. Also auch mal den Blick aus der Schule rauszumachen, mal zu sagen, okay, ich weiß, in eurer familiären Konstellation gibt's dies und das, in eurer finanziellen Konstellation gibt's dies und das. Und dass man das halt auch mal mit einbezieht, trotzdem zielgerichtet Leute auch an die Hand nehmen kann, Schüler, Schülerinnen an die Hand nehmen kann und so eine Zielsetzung dann auch vereinbart und langfristig unterstützt. Also jetzt nicht nur sagt, das ist der Schulstoff, den müsst ihr können und daraus bilden wir dann eine Note, sondern sagt, okay, die Note steht in unserem Schulsystem halt hinten an, aber der Weg dahin, der kann individuell nochmal besprochen werden und ausgerichtet werden, so dass man dann halt sich wirklich mit den Schülern und Schülerinnen auseinandersetzt. Und Themen so aufbereitet, dass man nicht Themen durchboxt, sondern halt auch sagt, ein Thema ist manchmal ein bisschen trocken, ein bisschen schwierig. Ich überlege mir was, wie ich das Thema denn meiner Zielgruppe näher bringen kann.
Mhm. Wenn du, das muss diesmal definitiv keine Selbstbeweihräucherung sein, du darfst auch keine sehr kritisch sein, aber was würdest du sagen, was deine Schüler in diesem Bezug, also du hattest ja bis letztes Jahr selber noch Schüler,
genau.
Was würdest du sagen, was die über dich zu dem Thema sagen würden?
Tatsächlich dieses offene Ohr, also dass die persönliche Beziehung immer recht gut war.
Was
natürlich gab es auch mal einzelne Ausnahmen, mit denen man dann halt nicht zurechtgekommen ist, aber das ist nun mal so, das ist ja überall so. Aber so im Großen und Ganzen immer sehr, sehr offen der Schülermeinung gegenüber.
Was fanden deine Schüler am schlimmsten an dir?
Am schlimmsten, dass ich versucht habe, alles über einen Lernraum Berlin zu organisieren. Sprich, die mussten sich jeden Tag mehrmals einloggen, PDF-Dateien. Und
Lernraum Berlin ist so ein Online-
genau, Moodle-basiertes Lernsystem. Und Ja, die mussten halt was machen.
Ja, okay, das ist mal definitiv das Schlimmste, wenn ein Lehrer einen wirklich dazu bringt, zu arbeiten. Verdammt.
Ja, und ich wollte halt was von denen, dass die halt auf ihre Art und Weise besser werden, sage ich mal.
Wie schätzt du deine, also in Hinsicht auf deine Zielsetzung, Menschen in irgendeiner Form, ich meine jetzt nicht grundlegend Lebensveränderungen und so, aber ich meine so in kleinen Dingen, wie hoch schätzt du deine Erfolgsquote bei deinen Schülern ein? Wie viele hast du irgendwie berührt?
Puh.
Das kann so eine Mischung aus Schätzen und Hoffen sein.
Ja. Mit den meisten Klassen bin ich sehr gut zurechtgekommen. Von daher ist die Prozentzahl über 50. Ich würde mal so auf 70% gehen.
Vielleicht lass uns kurz deine bisherige Lehrerkarriere noch einmal zu Ende besprechen. Ja. Also du warst lange Jahre, ich hatte mal eine Jahreszahl, also du hast irgendwann angefangen, du bist irgendwann nach Berlin gegangen und hast da angefangen, an einer Berufsschule zu arbeiten,
ja,
an der du auch bis letztes Jahr, bis 2019
unterrichtet habe.
Unterrichtet hast, parallel zu deiner Rockstar-Karriere. Arbeitest jetzt für einen neuen Arbeitgeber, mit dem du auch vorher schon viel zu tun hattest.
Genau, Schulausstatter, genau.
Genau, den Namen können wir ruhig nennen, das ist...
Ach so, genau, Firma Betzold aus Baden-Württemberg.
Genau, das ist die Firma Betzold, für die du jetzt arbeitest, mit denen du auch schon viel zu tun hattest, die sich da auch offensichtlich sehr engagieren. Und du hast, du bist jetzt, hast du vorhin schon gesagt, Lehrer für Lehrer. Das heißt, dein Ziel ist es, wenn, also du baust gerade oder hast gerade aufgebaut...
Genau, verschiedene Lernorte aufzubauen mit digitalen Themen. Das ist jetzt natürlich so ein... Wischiwaschi, allumfassender Begriff. Aber
ja auch ein sehr präsenter im Augenblick. Ne?
Genau, also jetzt nicht nur die technische Ausstattung, was Active Panel, Smartboards oder sowas angeht, sondern halt auch die Technikausstattung, was jetzt Laptops und Tower-PCs angeht, aber auch Robotik und Coding. Mhm. Also wie kann ich ab Kiga, Kita bis zur Sekundarstufe 2 das Thema Coding auf irgendeine Art und Weise in Unterrichtsszenarien einbauen? Das am besten curricular eingebunden und so weiter und so fort. Und das ist noch ein Thema, was relativ hölzern ist, sage ich mal, aus verschiedenen Gründen. Und das haben wir jetzt angefangen dieses Jahr, das aufzubauen. Und die aktuelle Situation zwingt auch uns gerade in den Online-Bereich, so dass wir ab den nächsten Wochen auch Online-Schulungen anbieten.
Das heißt, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr das hier hört, dann ist es hoffentlich schon seit einigen Wochen am Start. Wir sind nämlich im Augenblick noch im Jahr 2020. Wenn ihr das hier hört, seid ihr schon längst im Jahr 2021 und könnt schon mal online gehen und suchen, wo ihr, wenn ihr selber LehrerInnen seid oder Anwärter, wo ihr da von Chris was lernen könnt. Das klingt ausgesprochen spannend und ehrlich gesagt auch nicht ganz unanstrengend.
Das Thema kam jetzt tatsächlich häufiger, beziehungsweise die Person gegenüber meinte, es ist ganz schön anstrengend. Im Moment ist es viel an Informationen, die ich für mich irgendwie splitten muss, weil wir verschiedene Herstellerpartner haben und die natürlich auch Training-Anforderungen an uns stellen. Sprich, ich arbeite mich gerade in ganz viele Systeme parallel ein und muss dann ab und zu mal filtern. Das mache ich heute, das mache ich morgen, das mache ich die Tage. Was jetzt eher nur Stress ist, was den eigenen Zeitplan angeht. Mhm. Aber jetzt nicht vom Thema her. Weil meine Aufgabe ist ja jetzt nicht nachher lebensgroße, selbstfahrende, autonom fahrende Autos irgendwie zu programmieren, sondern nur Verständnis dafür zu vermitteln, wie das System im Hintergrund läuft. Was für eine Programmiersprache vielleicht in kindlichen Modellen dargestellt werden kann und wie Prozesse aufgesplittet werden können. So, und das dann halt mit der technischen Hardware und Software und genau. Also es geht eigentlich und es macht ja auch Spaß, ne? Ich sag mal so, ich habe jetzt gerade ein Büro in Berlin. Da habe ich dann einen Tisch mit den Produkten. Links der Tisch daneben hat wieder andere Produkte.
Ein bisschen Spielzeugladen.
Es ist ein Traum. Also ich kann jetzt einfach mal sagen, ich arbeite jetzt mal 2 Stunden mit einem dänischen Hersteller und verliere mich dann und baue dann da irgendwas, programmiere was. Ach so, und jetzt muss ich nochmal Mails beantworten.
Das Thema Workload würde ich gerne später nochmal aufmachen, weil das ist bei dir durchaus auch ein Thema. Aber ich würde gerne kurzen Break machen und in unsere erste Rubrik kommen. Es gibt drei kleine Rubriken in unserem Podcast. Die geneigten HörerInnen wissen das schon. Und auf diese Rubrik bin ich besonders gespannt. Und zwar geht es jetzt um Vorurteile und Klischees. Normalerweise unterhalte ich mich mit Menschen aus dem ausschließlich aus dem Musikbusiness und MusikerInnen sind von, also ne, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Ehrlich gesagt sind es vor allen Dingen Musiker, die mit Klischees und Vorurteilen beladen sind. Aber du bist ja auch noch Lehrer.
Ja.
Und auch Lehrer sind mächtig gewaltig von Vorurteilen und Klischees betroffen. Und deswegen habe ich das Spiel für dich mal ein bisschen variiert. Normalerweise ist es so, ich habe hier so ein paar kleine Spielkarten und normalerweise darf der Gast drei Spielkarten ziehen. Und darauf befinden sich eben entsprechende Vorurteile über MusikerInnen oder Musiker. Und dann würde ich dich bitten, die zu kommentieren, zu sagen, was auf dich zutrifft, ob du das kennst, ob du es bestätigen kannst. Meine Hoffnung war bisher immer, dass wir all diese Klischees vom Tisch räumen können. Hat noch nicht so, also selbst Rossi Rosberg hat es nur zu einem 2-1 gebracht. Also ein Klischee war dann leider tatsächlich zutreffend aus seiner Warte. Ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Aber ich habe einen zweiten Stapel.
Ja.
Und da stehen
Lehrer-Klischees.
Klischees drauf. Deswegen würde ich dich als kleine Variante bitten, dass du zwei Karten aus dem Musikerstapel und zwei Karten aus dem Lehrerstapel ziehst. Einfach
okay, das hier ist der Musikerstapel?
Das ist der Musikerstapel.
Darf ich nochmal durchmischen?
Bitte.
Falls du mir eine Falle gestellt hast.
Genau.
Meine Skepsis ist groß, wie man hört. Ich mische einfach mal durch. Wie in einer Eckkneipe. So. Kein Musiker kann nur von eigener Musik leben. Kein Musiker ist natürlich so eine Verallgemeinerung, der ich jetzt widersprechen würde.
Aber das ist ja die Basis von Klischees eigentlich.
Ne? Ja, genau. Also
die Verallgemeinerung.
Also muss ich dem widersprechen, man kann als Musiker auch heute noch nur von der Musik leben. Punkt. In Klammern vielleicht ist es schwieriger als vor einiger Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Aber,
aber es geht.
Es geht.
0-1 gegen die Klischees. Super, nächstes Klischee.
Musiker schlafen immer lange. Nein, widerlegt.
Ja, Moment. Aber du bist ja nebenher zum Beispiel auch noch Lehrer.
Ja, okay.
Das erinnert sich vielleicht. Wie erlebst du es in der Szene sonst? Du hast ja viel mit Musikern zu tun.
Nee, es gibt junge Bands, würde ich mal sagen. Und zu denen gehörte ich ja auch mal als Mitglied einer jüngeren Band. Da hat man versucht, so Klischees zu pflegen. Aber das funktioniert überhaupt nicht, weil so viele Aufgaben irgendwie anstehen und man kann gar nicht einfach immer lange schlafen.
Also man will Sex und Drugs und Rock'n'Roll, aber es geht gar nicht.
Nee, also diejenigen, die Doku gesehen haben, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das hat sich tatsächlich komplett geändert wie war es nochmal auf Tour? Ingwertee und Süßigkeiten. Also und
eine Flasche Bier im Tour.
Im Kühlschrank gefunden.
Okay, also wieder klares No, 0-2.
Geht gar nicht. Also wenn ich jetzt auch an unseren Gitarristen Alex denke, der ist morgens ab 6 irgendwie erreichbar, weil er auch ein Studio hat und so weiter, das geht überhaupt nicht. Also der ist dann irgendwie früh da und muss Produktionen koordinieren. Also ja.
Klares Nein.
Klares Nein. Damit wäre der Musikerstapel
passé. Jetzt wird es richtig spannend, weil mit den LehrerInnen, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mir nichts davon ausgedacht. Ich habe die Klischees extra für ein bisschen Objektivität einfach gegoogelt und habe die exakt so abgeschrieben, wie ich sie gefunden habe. Mal gucken, was jetzt kommt.
Okay. Lehrerinnen sind faule Säcke. Ferien, Halbtagsjob, nichts auszustehen. Das sind ja eigentlich zwei Klischees oder zwei Aussagen in einer. Sind faule Säcke? Nee, natürlich nicht. Weil diese Verallgemeinerungen immer. Nein, Lehrerinnen sind keine faulen Säckinnen, sondern haben tatsächlich viele Aufgaben zu bewältigen. Und die meisten davon nehmen diese Aufgaben auch ernst.
Was würdest du sagen, woher solche Vorurteile kommen? Also ich habe mir vorgestellt, ich meine tatsächlich, als Schülerin oder auch als Eltern oder also von außen betrachtet, was man sieht, ist da kommt jemand morgens in die Schule, arbeitet einen halben Tag, fährt wieder nach Hause, hat 6 Wochen Sommerferien und noch die ganzen anderen Ferien. Das ist, was man sieht.
Ja, aber eigentlich wissen die Leute ja auch, dass eine Vor- und Nachbereitung dazugehört. Ich glaube, das Problem hierbei ist, das, was ich ja auch gerade schon meinte, das ist so eine Verallgemeinerung. die nicht funktioniert. Ich kenne aber auch tatsächlich Lehrkräfte, da passt es perfekt zu. Und die bilden halt diese Klischees, auf denen man halt immer wieder drauf rumreiten kann.
Selektive Wahrnehmung, habe ich doch gesagt, siehste, der ist das beste Beispiel.
Genau, funktioniert. Mhm. Ne? Also ich kenne Lehrkräfte, die tatsächlich ihre Ferien als Ferien nutzen. Ganz oft heißt es ja auch einfach nur unterrichtsfreie Zeit. Sprich, ich habe ja trotzdem Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Wenn man es ein bisschen ernst nimmt, dann passt es nicht.
Okay, wir gehen auf eine sehr gute Zielgerade.
Ja.
Steht 0-3 für alle Klischees. Mal gucken, was das Letzte sagt.
Lehrerinnen stehen auf diese Machtposition. Also die Zuhörer können es gerade nicht sehen, aber ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen, weil drauf stehen auf diese Machtposition. Ich sag mal so, wenn es knifflig wird, dann nutzt man die natürlich auch ganz gern, dass man in dieser Position ist. Also man steht auch ein bisschen drauf. Punkt.
Müssen wir wohl der Fairness halber einen Punkt den Klischees geben?
Ja, gerne. Stehen auf diese Machtposition. Also da fällt mir jetzt... Nee, lassen wir dabei. 1-3.
1-3, das ist ein,
da gehe ich mit.
Das ist ein besserer Schnitt als Biden gegen Trump. Das können wir so wunderbar nehmen. Cool. Dankeschön für die kurze Besprechung. Jetzt wissen wir ein bisschen besser, wie Musiker und Lehrer mit ihren Klischees umzugehen haben. Aber weil du auch gerade wir haben uns gerade viel über Workload unterhalten, wir haben uns darüber unterhalten, was Lehrer dann doch auszustehen haben, aber eben auch Musiker. Ich bin in mir, als ich über dich recherchiert habe, immer wieder, und das wird dir auch nicht zum ersten Mal begegnet sein, immer wieder über die Frage in mir gestolpert, wie schafft der das? Also um das mal kurz so grob zusammenzufassen, wir haben es im Intro schon mal kurz erwähnt. Du bist Drummer in einer der bekanntesten Metalcore-Bands Deutschlands. Du bist, beziehungsweise warst Vollzeitlehrer, bist jetzt Vollzeitausbilder. Das haben wir schon ein bisschen besprochen. Du betreibst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ein eigenes Label. Du bist Botschafter für die Stiftung Lesen. Du bist Veganer und auch in der Szene aktiv. Mhm. Also du bist Jurymitglied in so einer Rezepte-Jury,
glaube ich. Ja, genau.
Und also bist jetzt nicht einfach, du ernährst dich nicht einfach nur vegan, sondern bist auch da aktiv. Mhm. Investierst Zeit da rein. Du bist aktiv bei der Hardcore Help Foundation. Darüber würde ich gerne auch noch mal ein bisschen deutlicher sprechen. Und das war ja auch noch längst nicht alles. Also du machst wirklich viel.
Ja.
Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie machst du das?
Das geht eigentlich ganz gut. Also ein Teil der Aufgaben, die klingen wichtiger bzw. zeitaufwendiger, als sie wirklich sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Affront Vinyl als Label mir angucke.
Ist dein Label, ne? Dein selbstgegründetes Label.
Ja, genau. Aber das sind ja alles Kleinauflagen von befreundeten Bands, sage ich jetzt mal. Das hat ja jetzt nichts mit großer Vertriebsstruktur oder eine Marketingabteilung dahinter oder so. Das ist ja tatsächlich 1-1. Ich frage irgendwie im Bekanntenkreis, ob irgendwer Bock hat, eine 7-Inch zu machen, weil ich halt, 7-Inch ist so mein Lieblings-Vinyl-Format. Und ob es da gerade irgendwie was gibt, und wenn dann irgendwie eine Band was aus einer Recording-Session übrig hat oder sagt, ach nee, wir wollten immer mal eine 7-Inch machen, machen wir die doch zusammen, mache ich 100, 200, 300 Stück. Außer bei Death Ride, da waren es 1000 im Endeffekt. Presst die und verkauft die über einen kleinen Online-Shop. Und das war's. Also da hängt jetzt nicht so viel Arbeit hin.
Nee, aber es ist ja trotzdem, ich meine trotzdem, also genau was du gerade beschrieben hast, trotzdem hörst du dich irgendwie
bist in der
Szene und fragst Leute, kümmerst dich um die Pressung.
Ja.
Da passiert ja auch noch um die Pressung herum ein bisschen Artwork und so Kram.
Genau.
Betreibst eben, ich nehme an, Mail-Order oder wie das funktioniert.
Genau, mach ich
selber. Betreibst diesen Vertrieb. Also selbst, dass du, blöd gesagt, zur Tür gehst, wenn der Postbote klingelt und die Kisten aus dem Plattenwerk bringt. Also es ist natürlich nicht dasselbe wie ein großes Label betreiben, aber es ist trotzdem Arbeit, und es ist ja nicht nur, wenn es nur das wäre, das ist eine, aber es ist ja einfach insgesamt
Spaß,
viel.
Ne?
Also ich weiß, wie es bei mir ist, wenn ich irgendwie viel zu tun habe und ich habe so eine Sache, keine Ahnung, irgendeinen Termin, den ich so, wenn ich in den Kalender gucke, ach guck mal, im November, da habe ich noch fast nichts vor, kein Problem, mache ich da am Samstag. Und wenn es dann aber soweit ist, wenn dieser Samstag kommt, denke ich, ey, ich hatte die ganze Zeit so viel zu tun, eigentlich wäre es auch geil, an einem Samstag mal Zeit zu haben, nein, ich habe den Termin da. Und also ehrlich gesagt, so ein freier Samstag, hast du sowas mal?
Das ist die Frage, ob ich den haben will. Also ich kann sehr schlecht faul sein.
Also so Sofafüße hoch ist eher selten.
Sehr, sehr selten. Also auch die letzten Jahre sehr, sehr selten gewesen. Auch so, so faulen Urlaub zu machen, war auch sehr, sehr selten. Das steht jetzt mal tatsächlich an, weil ich auch merke, dass es auch aufgrund der aktuellen Situation mir auch ein bisschen der Ausgleich fehlt, weil die Musik halt weggefallen ist dieses Jahr. Und ich jetzt mal gesagt habe, nee, ich muss mal raus. Also mal wirklich so raus und mich mal ausmachen. Mal irgendwie 2 Wochen irgendwo hin, wo wirklich nichts ist. Schwäbische Alb und
ich kann da Dänemark sehr empfehlen, da ist nichts, da ist nicht mal Netz.
Schweden-Dänemark sind natürlich auch immer so beliebte Orte. Das steht jetzt tatsächlich an, aber ansonsten nehme ich mir eigentlich an jedem Wochentag, auch sonntags, immer so ein paar Stunden für so Sachen. Das mit der Stiftung Lesen hat ja auch bestimmte Zeitfenster immer nur im Jahr.
Vielleicht einmal zur Erklärung, Stiftung Lesen, da bist du ein Pate neben diversen, also wärst dabei, also diverse
Schauspieler. Bülent Ceylan zum Beispiel, genau. der hat letztes Jahr einen Preis gewonnen.
Also mehrere Promis auch, genau. Ich glaube Nico Rosberg ist glaube ich dabei. Und so.
Genau, ganz
und
viele.
Was ihr da macht ist, dass ihr, also ich weiß es von einem Tag, vom Tag des Lesens einmal im Jahr,
genau.
Das weiß ich deswegen, weil ich an dem Tag auch immer in der Grundschule meiner Tochter vorgelesen habe.
So. Genau.
Und genau das machst du. Also an so einem Tag gehst du in Schulen und liest was vor.
Genau.
Whatever it is, egal. Aber dein Ziel ist es, den SchülerInnen einfach das Lesen näher zu bringen. Und dann damit komme ich dann direkt zu der schon mehrfach angesprochenen Hardcore Help Foundation, in der du auch aktiv bist, von der du hier auch die Werbung vor dir herträgst, die wir immer wieder gerne aussprechen. Kannst du uns kurz erklären, was ist das und was passiert da?
Also ich bin aktiv, ich habe indirekt was damit zu tun. Also eigentlich die Hardcore Help Foundation besteht aus Rico und Trish sozusagen. Grüße. Genau, Grüße nach Lüdenscheid. Rico kenne ich jetzt, also kennen ist übertrieben, wir haben uns das erste Mal vor 16 Jahren oder so mal getroffen. Der hat dann irgendwann damit angefangen. Und ich fand das Thema so gut, weil er das auch mit so viel Herzblut umgesetzt hat, dass ich mich dann, ich habe dann immer wieder Sachen gekauft, habe dann geguckt, wie ich mich da irgendwie einbringen kann, wenn er irgendwie gefragt hat für Obdachlose im Winter, dass man dann halt sagt, okay, ich gucke meinen Kleiderschrank durch und wir waren dann immer mal im Austausch. Dann hatte ich ihn irgendwann mal gefragt, wie ich mich denn aktiver beteiligen kann. Und dann hat er von der Hardcore Help Foundation verwiesen auf Actions Not Words Kenia.
Ah, das habe ich gelesen. Und da bist du jetzt Pate eines kenianischen Studenten.
Genau, der war Schüler. Und den habe ich jetzt die letzten 4 Jahre in seiner Schulzeit finanziert sozusagen.
Ach, krass.
Da gibt es so ein Budget. Und mit diesen, das sind 40 Pfund im Monat, dadurch wird der Schulplatz halt gesichert. Die bekommen den Schlafplatz in der Schule, das hat eher so Internatscharakter. Mhm. Ist ein anderes Schulsystem wie hier. Die sind dann halt 7 Tage die Woche auf diesem Schulgelände und haben dann halt diesen Schlafplatz und das Essen. Und die Uniform, Schuluniform wird darüber abgedeckt. Sprich, da werden Kinder, Jugendliche aus sehr armen Verhältnissen rausgeholt und in diese Schulstruktur eingegliedert.
Weil Chris die Verbreitung dieses Themas sehr am Herzen liegt, möchte ich gerne noch mal kurz für euch zusammenfassen, was die Hardcore Help Foundation ist und tut. Also, die Hardcore Help Foundation ist eine Non-Profit-Organisation aus Deutschland, die verschiedene Hilfsprojekte auf der ganzen Welt unterstützt. Zum Beispiel sind sie an verschiedenen Kampagnen für den Zugang zu sauberem Wasser auf dem afrikanischen Kontinent beteiligt oder verteilen Kleidung und andere überlebenswichtige Dinge an Obdachlose hier in Deutschland. Das alles tun sie auf Spendenbasis. Das heißt, ihr könnt Geld und Dinge spenden, aber sie generieren auch Geld, nach dem Vorbild von Bands, aus dem Verkauf von Merchandise. Wenn ihr auf ihrer Homepage, die ich euch natürlich in den Shownotes verlinke, auf Shop geht, könnt ihr ein paar coole Klamotten kaufen und damit gleichzeitig noch was Gutes tun. Die zweite Organisation, Actions Not Words Kenia, hat Chris ja schon ganz gut beschrieben. Die sind übrigens eine britische NGO. Auch hier könnt ihr einfach Geld spenden oder für etwa 40 Euro im Monat einem Kind einen Schulplatz finanzieren. Chris war übrigens vor kurzem selbst mal dort und hat sein Patenkind, wenn man so will, getroffen. Der junge Mann ist mittlerweile fertig mit der Schule und hat ein Studium begonnen. Auch diese Organisation habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Schaut ruhig mal rein, es ist sehr interessant und lohnt sich.
weil ich mich bei meiner Recherche und bei den Dingen, die ich über dich erfahren habe, also die ganzen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, immer so gefragt habe, ob es bei dir eigentlich auch noch sowas wie ein von all dem losgelöstes Privatleben gibt, freue ich mich umso mehr auf die nächste Rubrik, die ich dann aufmachen möchte. Und ich habe es schon mal kurz angesprochen, der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin kennen das schon. Ich möchte mit dir gerne einmal ein Freundebuch ausfüllen. Ich habe eins dabei und ich habe das jetzt auch nicht angepasst auf unsere Situation. Es ist original, ein Freundebuch, wie es auch 8-, 9-, 10-Jährige ausfüllen.
Mhm. Sehr gut.
Was aber ganz spannend ist für einen Anfang 40er, was dazu bei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Versuch bitte, also es gibt bestimmt Dinge, wo du gerne 20 Antworten geben würdest. Mhm. Versuch einfach die erste rauszuhauen, die dir einfällt. Wir können das später tiefenpsychologisch beleuchten. Versuch schnell zu antworten und mal gucken, wie wir da durchkommen. Ich fange einfach mal an. Mein Name.
Christian Bass.
Mein Spitzname.
Chris.
Ja. Haarfarbe.
War mal blond.
Ist sie immer noch.
Ja, ist blond-grau.
Ja, gut. Das Los derjenigen, die die vier geknackt haben.
Alles
ich kenne
gut.
Das gut. Augenfarbe.
Blau.
So, jetzt wird es langsam bestimmt schon ein bisschen schwieriger. Meine Lieblingsstadt.
Tokio.
Echt?
Ja.
Du warst jetzt, du hast es schon erwähnt, ein paar Mal da, ne?
Mhm. Was 5-6 Mal. Ich fühle mich so wohl da vor Ort und so eine Mischung aus aufgeräumt und Chaos, Mischung aus modernem Leben und Bräuchen, die noch beibehalten werden. Bisschen skurril hier und da, aber auch sehr, sehr freundlich von der Art. Auch wenn es nicht immer eine ehrliche Freundlichkeit ist, aber es ist trotzdem immer noch recht respektvoll im Umgang und ja, ich fühle mich da einfach sehr gut aufgehoben.
Lieblingsfach in der Schule?
Seltsamerweise würde ich jetzt Englisch sagen. Ich glaube, weil ich den Mehrwert vom Englisch relativ früh erkannt habe für mich, sage ich mal. Mhm. Deutsch habe ich ein bisschen länger für gebraucht, um zu verstehen, warum ich denn jetzt Deutschunterricht habe.
Ja, finde ich nachvollziehbar einen Gedankengang, wobei ich ehrlich zugeben muss, dass der Mehrwert der Fremdsprache als solche bei mir auch echt erst sehr spät angekommen ist. Warum auch immer. Lieblingslehrerin.
Da muss ich noch mal kurz überlegen. Ach nee, gar nicht wahr. Das muss ich ihr mitteilen. Frau Eckert, bei der ich mein Referendariat auch gemacht habe. Jetzt überspringe ich deine Frage natürlich so ein bisschen, weil ich das schon ins Erwachsenenalter reinziehe.
Nein,
aber
alles gut.
Frau Eckert, schönen Gruß. Fabelhaft, wie sie das mit den Klassen gemacht hat, wie sie das mit den Referendarinnen gemacht hat und sehr gute Beispiele geliefert hat für richtig guten Unterricht und persönliche Beziehungen zu Schülern. Und
also wieder so eine Lehrperson mit dem gewissen Impact.
Ja.
Wir werden erstmal wieder ein bisschen einfacher. Lieblingsfarbe.
Grün.
Warum habe ich gerade mit Schwarz gerechnet?
Weil das Schwarz keine Farbe ist, ich klugscheiße.
Ach so, du bist doch gar kein Physiklehrer. Ja. Okay, grün. Lieblingstier?
Von der Art und Weise her ein Storch.
Was ist die Art und Weise eines Storchs? Klär mich auf.
Von oben zu beobachten, zu gucken, sich dann auf die Reise kurz zu begeben, aber immer wieder in dieser Ruhe zu verweilen und dann zu gucken, was so passiert.
Hund oder Katze?
Also zu Hause gibt es 2 Katzen.
Wusste ich, deswegen habe ich gefragt.
Ja. Hunde sind mir manchmal lieber.
Warum?
Hunde wollen einem halt eher gerecht werden. Und Katzen sind ein bisschen eigener in ihrer Art und Weise. Deshalb wäre es manchmal im Alltag einfacher, wenn Katzen mehr wie Hunde wären.
Sagt der Katzenbesitzer.
Ja,
das
genau.
Das kann ich mir gut vorstellen. Auf die Antwort auf die Frage bin ich extrem gespannt. Meine Hobbys.
Viel zu wenige.
Also man könnte auch
was
sagen,
als Hobby zu definieren
genau,
ist, das
also
ist gerade knifflig.
Man könnte auch sagen,
knifflig.
Wir haben über deine ganzen Hobbys schon gesprochen, nämlich ein Label zu betreiben und dich zu engagieren und so weiter. Aber gibt es so ein ganz klassisches Hobby?
Also ich lese aktuell zu wenig. Ich mache aktuell zu wenig Sport. Ich hätte gern wieder ein Hobby.
Was könnte das sein?
Ich war mal eine Zeit lang bouldern. das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Also es war echt gut, das mal zu machen. Auch so die eigene Höhenangst zu überwinden und so weiter. Das war echt gut. Und ich würde gern, das klingt jetzt erstmal komisch, wieder mehr Zeit mit Computern verbringen. Aber so Computer wie ein C64, Amiga, also so ganz einfache Spiele, damit mich einfach mal auseinanderzusetzen.
Ja.
Einfach damit Zeit zu verplempern auch mal. Also mir mal wieder Zeit zum Zeitverplempern nehmen.
Okay, gleich die nächsten beiden Einträge für deine Bucketlist.
Ja.
ich esse am liebsten.
Viel.
Das ist Punkt. So, ja. Zack. Aber vielleicht, um dann nochmal ganz kurz, da können wir auch später darauf eingehen, aber wir haben es schon ein paar Mal angerissen. Du isst ja seit, oder du ernährst dich ja seit vielen Jahren vegan.
Ja.
Was ja, ehrlich gesagt, also ich ernähre mich jetzt seit einiger Zeit vegetarisch. Mhm. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Ismen, also bevor ich mich als Vegetarier bezeichne, so, aber ich ernähre mich seit längerer Zeit vegetarisch und das ist überhaupt kein Problem. Also muss man eigentlich nichts anderes machen, als einfach im Regal an gewissen Sachen vorbeigreifen.
Genau.
Bumm. Als Veganer ist das schon was anderes, oder?
Da je nachdem, wo man halt wohnt und wie man damit in Verbindung gekommen ist. Also ich bin Mitte der 90er damit das erste Mal in Kontakt gekommen.
Auch so über diese ganzen Hardcore-Bands,
genau,
und so, ne? Straight Edge und sowas.
Genau, Bands wie Earth Crisis, Chokehold und so weiter, die das Thema halt recht früh schon aufgebracht haben. Und dann der Freundeskreis, der Bekanntenkreis, mit dem man sich da dann so auseinandergesetzt hat, da kam halt der erste Schwung aus den USA. Da habe ich auch mitgemacht, da mit 14, 15. Und da muss ich sagen, da hat meine Frau Mama ganz gut reagiert, aber.
Du hast mal gesagt, du kommst aus einem Fleischesserhaushalt.
Ja, ne? Komplett. Also ich hatte ja auch immer so Fleischessphasen zwischendrin. Und wenn das halt war, da ist mein Vater halt haltlos. Ne? Also wenn die eine Pute aufgebraucht wurde, gab es direkt die zweite. Und nicht irgendwie, jetzt ist der Teller leer, sondern dann kommt halt nochmal was auf den Teller drauf. Aus so einem Haushalt komme ich eigentlich und meine Mutter war dann recht selbstlos und hat dann gesagt, okay, dann machen wir halt ein veganes Gericht und ein Fleischmittagessen, um alle glücklich zu machen. Und nicht irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie alle vegan, vegetarisch essen, sondern die wollen das, die wollen das.
Das ist aber wirklich ein großer Sprung, weil ich meine, ja, du bist jetzt, du bist nur unwesentlich älter als ich. Mhm. Also gehe ich davon aus, dass sich vermutlich unsere Eltern auch in einem ähnlichen, grob ähnlichen Alter bewegen. Und es ist ja schon auch in der Generationenfrage so ein Ding, sich auch sowas wie Veganismus, also auch als zum Beispiel als deine Mutter, die dann kochen soll, also sich auf das Thema, wie gesagt, vegetarisch ist das eine, also sozusagen quasi einfach das Fleisch wegzulassen. Ja. Aber auch wirklich, also das ist ja schon ein Akt, also Hut ab vor Frau Mama, das muss man erstmal machen. Ist das eine Sache, mit der du dich jetzt, also natürlich beschäftigst du dich damit, aber wenn du dich jetzt, also einfach für deine tägliche Ernährung, musst du dich damit noch sehr bewusst beschäftigen? Oder
ist also gerade in Berlin überhaupt nicht. Also ich hatte ja in Hamburg studiert. In Hamburg gab es auch schon tonnenweise, also ist ja auch erst 12 Jahre her jetzt, aber gab es ja auch schon viel. Mitte der 90er war es noch ein bisschen anders. Da gab es halt in den Reformhäusern irgendwie mal so veganes Gulasch oder sowas. Das war aber echt eher Gummimaterial. Das war nicht geil.
Ja, aber das geht mittlerweile wirklich besser.
Ja, das ist super.
Also, ja, tatsächlich. Ich habe sowas mit Absicht nicht gemacht, weil das gibt es schon häufiger. Aber in meinem persönlichen Lieblingspodcast, Alles gesagt von der Zeit, liebe Grüße, gibt es ein A- oder B-Spiel. Und eine Frage übernehme ich jetzt von da einfach mal, weil es mich einfach interessiert. Eine von den Fragen ist nämlich, vegane Wurst oder keine Wurst?
Vegane Wurst. Ich komme aus einem Fleischesserhaushalt. So eine Currywurst mit Pommes. Ja. Klar, ist sowas auch mal drin. Also das ist zwar jetzt nicht gesund und widerspricht dem Pseudoklischee veganem Essen, dass man jetzt irgendwie vegan immer mit gesund in Verbindung bringt. Das geht auch sehr gut ungesund.
Ja, ja. Also ich habe mal, also bevor ich jetzt in meiner jetzigen vegetarischen Phase war, habe ich einmal tatsächlich mit Absicht ein halbes Jahr, also das war wirklich so eine bewusste Entscheidung, ich lebe jetzt mal ein halbes Jahr vegetarisch. Ich wollte einfach mal wissen, wie es ist, einfach aus Interesse. Und habe da auch gedacht, na ist super, ernähre mich gesund, nehme ich noch ab.
Ja.
Von wegen?
Nee.
Zugenommen. Also mit Abnehmen war da überhaupt nichts, um Gottes Willen.
Bei mir war es auch der Sprung nach Berlin, weil auf einmal da noch veganer Kuchen, da noch vegane Torte, vegane Donuts, noch eine vegane Burgerbude, noch eine vegane Burgerbude, Currywurst, Pommes vegan und dann,
also
ist es weit weg von gesund gewesen eine Zeit lang. Aber zum Glück gibt es zu Hause die gesunde Variante und wenn ich dann mal unterwegs bin, dann gibt es die Sünden.
Ja, bist du ein guter Koch?
Nee, nicht so richtig. Ich bin guter Esser. Das wäre zum Beispiel, das kann auf die Bucketlist. Das ist eigentlich schon auf meiner Bucketlist. So als Hobby, ne?
Kochen.
So mehr kochen.
Hm. Ich trinke am liebsten.
So, ich trinke am liebsten. Also ich trinke sehr gerne morgens einen guten Kaffee.
Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen härter in den Fragen. Lieblingsmusikerin oder Band? Und das Schlimme ist, du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden.
Also Lieblingsband ERV.
Echt? Die erste allgemeine Verunsicherung.
Die Rammstein der 80er.
Ja, das ist wohl wahr. Aber Banküberfall. Also liebe HörerInnen, die jetzt nicht ganz so alt sind wie wir, googelt mal erste allgemeine Verunsicherung. Und wenn ihr dann einen Typen mit einem Papageien auf der Brille seht, seid ihr richtig. Dein Lieblingsbuch?
Buch der Bücher ist tatsächlich noch Faust 1.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört und das finde ich schon echt krass, weil also ich habe mich auch mal, ich musste es nie in der Schule lesen und habe gedacht, man muss mal Faust gelesen haben, ich kämpfe mich aber durch, ich habe es nicht geschafft.
Okay, also ich finde Faust 1 ehrlich gesagt gar nicht so sperrig. Faust 2 ist für mich eine Katastrophe, also finde ich ganz, ganz schlimm. Aber Faust 1 ist immer noch so Buch der Bücher.
Das ist bei Goethe wie bei allen Bands, das zweite Album ist immer schlechter. Das ist ganz oft so. Du hast ja Faust auch in deinem
in der Haut.
Aufgemalten Bodysuit sozusagen.
Ja, genau, mit komplett.
Ne?
Ja.
Also das heißt, da sind dann, was ist da zu finden, ohne dass du dich jetzt ausziehen musst?
Die komplett.
Motivik des ganzen
der also ganzen ein Mephisto-Bein, ein Faustbein, dann eine Szene im Auerbachs Keller, dann Mord an Gretchens Bruder, Walpurgisnacht auf dem Rücken, Prolog im Himmel und ja, genau, alles Wahnsinn. So miteinander verbunden.
Wahnsinn.
Ich würde aber gern bei Büchern und Schriftsteller noch Thomas Bernhard und Auslöschung.
Beschreibst du es ganz kurz, weil ich kenne es nicht.
Thomas Bernhard, österreichischer Schriftsteller, Ende der 80er gestorben, hat eine sehr autobiografische Art zu schreiben, sehr negativ im Sprachschatz, sage ich mal, und lebt von Übertreibung in seinem Ausdruck. Also es ist immer das Schlimmste, es ist das größte Verbrechen und so weiter. Da braucht man aber auch eine gewisse Stimmung zu. Also das ist halt jetzt nicht, wo man nachher rausgeht und sagt, oh, ich habe ein total schönes Buch gelesen, damit gehe ich jetzt mal in den Garten. Sondern
okay. Also auch an der Stelle wie immer die Aufforderung an die HörerInnen, wenn ihr Bock habt, das mal zu lesen, macht das gerne. Oder wenn ihr es kennt und schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr es findet oder wie ihr zu dem Autor steht. Wir sind sehr gespannt. Chris wird das auch verfolgen. Ja. Hast du einen Lieblingssportlerin?
Nee.
Kein Interesse am...
Nee, da bin ich nicht
so... Ich kann da mitgehen, weil ich selber habe auch noch nie in meinem Leben Sport geguckt, auch wenn ich Sport gemacht habe.
Ich habe natürlich auch mal so die ganzen Panini-Hefte vollgeklebt und dann dachte, okay, ich freue mich jetzt, dass Fußballer XY da drin ist, aber jetzt nicht, dass ich da...
Ja, okay. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Lieblingsfilm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, bevor ich was Falsches sage. Also ich gucke wirklich sehr, sehr gern Family Guy und manche Folgen, es kommt immer drauf an, was... worauf habe ich gerade Lust? Wenn ich mal was Einfaches brauche, da habe ich halt Modern Family mal gern geguckt. Mhm. Wenn ich mal irgendwie Bock auf ein bisschen Spuk und Kopfkino habe, dann gucke ich halt American Horror Story. Wenn ich Bock auf Infos habe, dann gucke ich irgendwie Highscore oder das sind die Filme meiner Kindheit oder irgendwie sowas. Mhm. Family Guy geht aber eigentlich immer. Und Filme... Flickering Lights finde ich super. Genau, Flickering Lights würde ich jetzt als Beispiel nehmen für dieses ganze dänische Konglomerat aus Schauspielern und Regisseuren, die auch dann dänische Delikatessen gemacht haben. Und in China essen sie Hunde, Old Man in New Cars und sowas.
Bist du eher Film- oder eher Seriengucker?
Mittlerweile eher Serien, obwohl mir da auch ein bisschen gerade der Drang fehlt, sage ich mal. Ich habe viel zu Ende geguckt, was ich gut fand. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Nächsten, was ich wirklich gern gucke.
Ja, das hat seine Vorteile, weil man hat weniger Grund, vor der Glotze zu hängen. Aber ist auch blöd manchmal, weil man möchte manchmal. Und dann ist da aber nichts, was man jetzt gerade wirklich... Aber manchmal muss man auch einfach was anfangen und findet es dann doch gut oft. Das ist ja dann so die Beschreibung, die einem noch nicht zusagt. Jetzt werden wir ein bisschen prophetisch.
Ja.
Das möchte ich mal werden. Das hat natürlich beim Freundebuch eines Achtjährigen eine andere Aussagekraft als bei dir.
Was möchte ich mal werden? Es tut mir echt leid und es würde auch ein Achtjähriger nicht so schreiben. Ich möchte mal eine Person werden, die am Ende ihres Lebens sagen kann, habe ich doch eigentlich ganz gut gemacht.
Ich finde das, also erstens soll das kein Achtjähriger sagen, sondern ja, ein 43-Jähriger, der mir gegenüber sitzt. Aber ich finde das eine wunderschöne Antwort. Und man muss ja auch sagen, du tust ja auch einiges dafür.
Und deshalb auch ganz gut gemacht, weil ganz gut beinhaltet ja auch, dass manches überhaupt nicht lief, aber...
Naja, und der Anspruch, das alles perfekt zu machen, ist ja auch unmöglich zu machen. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal ganz kurz drauf. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Ich habe neulich ein Interview mit jemandem gehört, der gesagt hat, naja, ist schon klar, was ihr jetzt für eine Antwort erwartet. Eine logische Antwort wäre vielleicht ein Multifunktionsmesser, eine Wasserflasche, aber dir ist klar, worauf es hinausläuft.
Jetzt könnte ich natürlich fragen, wie ist denn die Insel begeben? Gibt es Bäume auf der Insel oder ist es eher ein Sandhügel?
Stell's dir vor, wie du möchtest.
Okay. Da es ja genug zu essen auf dieser Insel gibt, aufgrund der Sträucher, sollen mir Ansgar einfach eine Kiste Mr. Kalista Bier in die Hand drücken und dann passt's.
Hast du da eine gute Zeit?
Ja.
Mr. Kalista Bier, auch noch nie gehört. Vorletzte Frage.
Ja.
Das mag ich überhaupt nicht.
Personenkult bei Influencern.
Hast du ein Beispiel?
Nee, ich möchte jetzt nicht eine Person da irgendwie bloßstellen. Es gibt nur so Kanäle, wo dann halt auch ganz viel Blödsinn geteilt wird, weil es aber diese eine Person teilt, wird es akzeptiert und als gut angesehen. Ob das jetzt irgendwie im Modebereich ist, Schminkbereich ist, Essensbereich ist, Musik ist mir jetzt gerade egal, sondern einfach nur... Da werden Personen halt so durchgehypt, wo man halt auch mal sagen müsste, das war mal ein ganz guter Teil, aber da ist auch ganz viel Mist eigentlich.
Letzte Frage oder letzter Satz bezieht sich auf unsere HörerInnen. Das wünsche ich euch.
Das wünsche ich euch. Das ist auch mit die schwierigste.
Tatsächlich, deswegen ist es die letzte.
Das wünsche ich euch. Eine gute Zeit könnte ich denn wünschen. Okay, das ist aber sehr platt. Dann könnte ich jetzt natürlich auch sagen, ich wünsche den Leuten... Nee, ich bleib dabei. Ich wünsche den Leuten eine bestmögliche Zeit. Punkt.
Das ist doch ein super Wunsch.
Ja.
Also, damit war es das schon mit dem Freundebuch.
Okay.
Und wir sind auch schon ganz schön weit in der Zeit. Es könnte auch stundenlang so weitergehen. Das ist immer das Schlimme, dass der Podcast irgendwann enden muss. Aber noch endet er nicht, weil ich habe noch zwei Themen, über die ich auf jeden Fall noch mal kurz sprechen möchte. Und das eine Thema ist natürlich, da haben wir noch gar nicht richtig drüber gesprochen, Heaven Shall Burn. Man findet natürlich zu dem Thema und über dich auch relativ viel raus. Ja. Deswegen brauchen wir jetzt nicht alles erzählen, was man ohnehin im Netz nachlesen oder auch in anderen Beiträgen hören kann. Du hast vor kurzem ein Interview in einem anderen Podcast gegeben, dem Plattenbau. Schöne Grüße von dieser Stelle. Das heißt, da, liebe HörerInnen, könnt ihr euch auch nochmal einiges von Chris zu der Band und auch zu anderen Themen anhören. Aber ein paar Sachen würde ich gerne schon nochmal besprechen.
Ja,
also Heaven Shall Burn, für die, die es nicht kennen, wie gesagt, sind, ich würde sagen, einer der Metal-Acts Deutschlands gerade überhaupt.
Läuft.
Läuft, genau. Macht sich auch an einigen Dingen fest. Ich habe es in der Anmod schon verraten. Ihr wart, oder seid, ich weiß gar nicht, wie lange das läuft, ihr wart dieses Jahr mit eurem neuen Album, das dieses Jahr auch rausgekommen ist, auf Platz 1 der fucking Albumcharts.
Ja.
Und habt euch da ein ganz amüsantes Battle mit Pietro Lombardi geliefert. Also das lief auch tatsächlich über Social Media, dieser Battle. Aber dann, also nach allem, was ich gehört habe, auch ein sehr sportliches, dann eher lustig gemeintes Ding, auch von seiner Seite aus. Was schon witzig ist, also Heaven Shall Burn versus Pietro Lombardi, ist schon, also ich hätte es lustig gefunden, wenn man den Platz 1 der Albumcharts dann auf einem Live-Konzert gemeinsam ausspielen muss. Das wäre ein lustiges gemeinsames Konzert gewesen.
Ähnliche Ideen gab es auch tatsächlich, sich mal zu treffen.
Und das aber ist ja auch also an der Stelle, na klar, also ich, das ist schon irre. Aber tatsächlich habt ihr das Rennen gemacht.
Ja.
Ihr wart auf Platz 1 mit eurem Album, was schon echt für die Mucke, die man jetzt von außen betrachtet, erstmal, ich will das nicht böse klingen lassen, als Nischenmucke betrachten muss.
Ja,
also
auf jeden
Fall. Alles andere als Mainstream. Das ist schon echt cool. Du bist bei Heaven Shall Burn seit 2013 festes Bandmitglied, hast aber schon Jahre vorher, ich glaube seit 2006, da öfter mal als Aushilfe gespielt. Ich selber habe Heaven Shall Burn, ehrlich gesagt, das erste Mal live und damit auch so richtig wahrgenommen, live gesehen, 2012 auf dem Deichbrand-Festival war ich damals.
War super.
Da bin ich mir gar nicht sicher, hast du das gespielt?
Ja.
Ah, siehst du, dann habe ich dich schon live gesehen. Wunderbar. Das war.
Das müsste das 2012 gewesen sein.
Ich glaube, das war das im selben Jahr, kann ich mich erinnern, war so eine Nummer, vielleicht kann man es auch ein bisschen festmachen, da habt ihr auch oder hat die Band auch beim With Full Force gespielt und da war dieser Blitzeinschlag.
Nee, dann war das doch das Jahr, in dem ich nicht gespielt habe. Weil das Konzert am Full Force habe ich nicht gespielt, das hat Dan gespielt, genau. Ja,
da war dieser fulminante, also es war auch wirklich dramatisch, also da ist beim Gig von Heaven Shall Burn der Blitz in die Bühne eingeschlagen, es gab auch eine Menge Verletzte und es gab danach natürlich, das ist dann wieder der amüsante Teil, es gab danach natürlich tolle Schlagzeilen zum Thema, eine Band, die Heaven Shall Burn heißt und
da. Und ein grandioses Foto davon gibt es auch.
Tatsächlich, ja, und das habe ich noch nicht gesehen. Jedenfalls in dem Jahr habe ich die Band dann also leider ohne dich auf dem Deichbrand-Festival gesehen, damals noch mit dem ursprünglichen Schlagzeuger Matthias Vogt dann wahrscheinlich oder auch mit der Vertretung?
Genau.
Ach so.
Dan Wilding aus England, der jetzt bei Carcass spielt.
Vertretung von der Vertretung?
Ja, genau.
Mir ist, also ich mag härtere Musik und ich fand das faszinierend so. Es war auch eine ziemliche Headliner-Position, wenn ich mich recht erinnere. Ich fand das ziemlich cool und mir ist sofort was aufgefallen. Und zwar ist mir sofort aufgefallen der Look eures Sängers. Markus Bischoff, euer Sänger, der, ich glaube, es macht er immer auf jeden Fall bei dem Gig in einem roten Hemd, mit Hemdkragen, allem drum und dran, mit einer ordentlichen Kurzhaarfrisur da stand, zwischen euren Gitarristen und Bassisten, die mit langen Mähnen da schwangen, was natürlich schon eine abgefahrene Wirkung hat, wenn dieser adrette junge Mann da auf einmal in tiefsten Tönen growlt. Das passt ja irgendwie auch so ein bisschen zu dem Eindruck, den ich, meinem ersten Eindruck von dir, den ich geschildert habe, also diese Mischung von, boah, krass Rocker und irgendwie sieht aber nett aus.
Ja. Ne? Ich meine, wir haben ja auch alle noch unseren Alltag, ne? Alle unsere normalen Jobs und so weiter.
Das ist an der Band ja auch genau. Ja. Alle in der Band, also Markus beispielsweise ist Intensivpfleger, jetzt gerade eben tatsächlich in seinem Hauptjob mehr gefragt, muss man blöderweise sagen, als auf der Bühne. Und die anderen, ich weiß gar nicht genau, einer wurde als Dauerstudent und Doktorand bezeichnet, der Alex, glaube ich, ne?
Nee, Mike.
Der Mike, genau. Nee, ach, nee, und Alex betreibt noch ein Studio.
Genau, und Erik ist Ergotherapeut.
Dieses Ding von die harte Metal-Band mit diesem aber gar nicht so klischeemäßig passenden Look zieht sich ein bisschen durch. Ich habe mir in der Vorbereitung natürlich auch noch viel von eurem aktuellen Album angehört und auch angeschaut. Und zum Beispiel fand ich schon auffällig, dass in dem Video zu Protector, einem Song von dem Album, das ist doch Absicht, Leute. Also Markus steht da im Jackett, du selber hast irgendwie einen Pulli und Hemdkragen an. Einer eurer Gitarristen hat, glaube ich, fast wie so ein Tennisschuh, also so wirklich, it doesn't fit. So.
Ja, genau.
Aber das hat auch eine irre Wirkung. Das ist aber schon tatsächlich ein absichtliches Spiel ab von diesen Metal-Klischees.
Ja, auf jeden Fall. Also die Idee sollte es ja auch ein bisschen unterstreichen, dass sich ein paar Leute, die jetzt nicht mehr in kurzer Hose und so weiter rumlaufen, sich trotzdem treffen und Metal zusammen machen. So war die Idee. Also schon in schickeren Klamotten eher so der...
Zu gediegen.
Ja, genau.
Ja, ich finde die Wirkung Wahnsinn, weil tatsächlich, muss ich sagen, wenn der langhaarige Hühner auf die Bühne kommt und anfängt zu growlen, das ist so ein bisschen erwartbar.
Ja.
Aber tatsächlich muss ich ehrlich sagen, die Show geht ja meistens auch mit Markus vorne auf der Bühne los, der erstmal noch gar nichts macht, sondern da nur steht.
Ja.
Und wenn er dann die ersten Töne von sich gibt, denkt man schon, oh, what? Was kommt denn bei dem raus? So, also das ist schon irre. Und das macht auch Spaß tatsächlich, diesen Widerspruch zu erleben. Und tatsächlich muss ich sagen, abgesehen vom Look selbst, Heaven Shall Burn, das muss ich euch einfach mal so vorwerfen, zerstört wirklich alle meine Klischees von den bösen Metallern. Das ist, also, wenn man euch, also man, viele von euch erlebt man oder kann man, wenn man ein bisschen googelt und YouTubet, ganz gut auch mal sprechen hören. Es gibt, Mike, glaube ich, hat häufiger auch mal Gesprächsanteile in irgendwelchen Interviews. Ja. Von Markus sieht man, es gab von Markus ein sehr groß geteiltes Facebook-Video auch zu Beginn des letzten Lockdowns. Mhm. Also, in welchen Kontexten auch immer, dich sowieso, habe ich ja schon gesagt, also man sieht und hört euch öfter auch mal sprechen und man denkt jedes Mal, boah, sind die nett. So, also total nette, sympathische Leute und ihr als Band, also tatsächlich auch als Band, vertretet auch sehr, sehr klare Haltungen, also sowohl politisch zum Thema Menschen- und Tierrechte, gegen Faschismus. Ihr seid alle mindestens Vegetarier, wenn nicht Veganer. Ich glaube, viele von euch leben auch Straight Edge. Das heißt, Straight Edge, für die, die es nicht kennen, heißt in dem Fall kein Fleisch, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen, sehr körperzentriert.
Ja.
Ihr habt diesen totalen, auch sympathischen Battle mit Pietro Lombardi hinbekommen. Sogar der gerade schon angesprochene Wechsel von dem ursprünglichen Drama Matthias Vogt dann zu dir lief auf so unfassbar, also einem Vernehmen nach, auf so unfassbar sympathische Weise. Also er hat dich erstmal gefragt, ob du ihn vertrittst.
Ja.
Später hat er dich auch gefragt, ob du ihn ablöst. Er ist nach wie vor Bandmitglied. Alles ist im total netten auseinandergegangen. Genau.
Hat auch noch Aufgaben in der Band.
Ja, das ist doch, sag mal, pass mal auf. Das nehme ich euch so in der Perfektion nicht ab. Erzähl mal, was sind denn jetzt mal so die dunklen Seiten von
Herrn die dunklen Seiten?
Da muss der richtig überlegen.
Nee, da muss ich echt überlegen. Also ich sag mal so, es gibt natürlich auch, wenn man jetzt im Tourbus zusammen hockt, gibt es auch mal Tage, die einem irgendwie auf den Keks gehen, ne? Wo man jetzt denkt, ey, kannst du nicht einfach mal deine Klappe halten, du redest gerade echt richtig dummes Zeug. Aber es gibt jetzt nichts, spontan nichts, hoffentlich fällt mir jetzt gleich nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist eine Position, die ich auf gar keinen Fall vertreten kann. Es gibt manchmal Meinungen, da sind wir uns nicht ganz klar, aber im Grundtenor, ja, genau.
Dazu, ne?
Also eben, im Grundtenor sind wir uns schon einig.
Ja, aber auch auffällig einig. Also, das ist ja natürlich sicherlich nicht ganz zufällig, aber es ist ja schon, also, ihr sprecht ja, also, wenn es um eure, und das muss man einfach mal so sagen, Heaven Shall Burn vertritt sehr, sehr klare Haltungen und die auch wirklich offensichtlich durch die Bank. Also wenn es um politische Themen geht, wenn es um Rechte, egal von wem geht, da sprecht ihr schon so ziemlich aus einer Stimme.
Ja, auf jeden Fall.
Im Musikalischen kann ich es natürlich nicht sagen, aber auch eure musikalische Entwicklung macht einen sehr homogenen Eindruck. Also
wir kommen ja auch alle aus derselben Ecke, ne? Also wir haben alle mit denselben Bands in 90ern angefangen, 80er, 90ern, die uns da auch geprägt haben. Und das ist ja schon was, wo Musik halt einen richtig guten Impact hat, wenn du halt was Vernünftiges hörst und dich damit mit einer Szene auseinandersetzt, dass du ja auch ein Teil davon irgendwie wirst. Und wir kommen halt aus einem ähnlichen Bereich. Ja.
Also,
das merkt man dann schon.
Also kriege ich es nicht hin. Nee, also ich dachte, jetzt kannst du nochmal ein so ein Ding raushauen, aber ich kriege es nicht hin. Dieses Ding ist auch wirklich überhaupt nicht schlimm, um Gottes Willen. Hat ehrlich gesagt total Spaß gemacht, weil ich habe also das allererste Mal, dass ich die Band erlebt habe, war eben auf der Bühne. Mit dem vollen Gewitter, so, ne? Je mehr ich mich dann mit der Band beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Die können doch nicht alle so nett sein.
Nee, sind ja auch nicht alle immer nett, aber.
Naja, aber im Grundwesen legt ihr da schon eine hohe Messlatte für viele Dinge, muss ich wirklich sagen. Sag mal, weil du gerade sagst, ihr kommt auch alle aus der gleichen Richtung. Wie ist es eigentlich? Generell bei dir mit Musik oder mit dem Musikkonsum, du hast vorhin als Lieblingsband die erste allgemeine Verunsicherung mit einem kleinen Augenzwinkern auch genannt. Du hast mal in anderen Interviews gesagt, dass du Peaches sehr magst, also eher so im elektronischen, jetzt auch nicht gerade Mainstreaming, aber schon so im elektronischen
Bereich. Stimmt, das war mein Wunsch-Line-Up, ne?
Das war dein Wunsch-Line-Up.
Rammstein, Peaches, die Antwort, hatte ich, glaube ich, gesagt.
Ne? Ja, irgendwer war es noch.
Ach so, Atari Teenage Riot,
glaube ich. Ja, Atari Teenage Riot, genau. Aber wie ist es generell so bei deiner, also erstens, hörst du, gut, die Frage ist fast beantwortet, aber was hörst du außer Metal und spielst du auch was anderes außer Metal? Weil wenn ich dich spielen sehe, du postest auch ab und zu mal Übervideo und so, dann sind das schon die Ballerdinger. So.
Ja.
Du bist Metal-Schlagzeuger.
Genau. So. Ich kann auch nicht viel anderes.
Und willst, also das ist auch das, was du einfach gerne spielst, oder?
Ja, und da fehlt mir auch der Biss, um zu sagen, ich setze mich jetzt ein Jahr hin und übe weiß ich nicht, irgendwelche verrückten Jazz-Funk-Sachen.
Ja.
So. Dafür habe ich genug zu tun. Also um das Thema Zeitmanagement jetzt nochmal aufzugreifen, also da fehlt mir tatsächlich die Zeit und die Ruhe auch und das Interesse.
Und im Hören?
Hören ganz viel. Also zum Arbeiten höre ich total gern so Instrumentalmusik, also ob das jetzt irgendwelche Instrumental-Beats-Playlists sind oder von irgendwelchen Hip-Hop-Acts so Instrumentalplatten. Gern auch mal so ein paar abgefahrenere Sachen wie Horror oder so, also so eine Mischung aus Punk, Hardcore, Elektronik mit allen möglichen Einsprengseln, aber das ist echt bunt gemischt, das ist auch so tagesformabhängig. Das kann mal irgendwie so eine Death-Metal-Klassikerscheibe sein, aber das ist dann auch ganz oft, weiß ich nicht, eine Morlock-Dilemma-Platte oder sowas, also.
Gibt es irgendwas im aktuellen, also richtigen Mainstream-Pop-Geschehen, was dich flasht oder was du zumindest nicht zwangsläufig wegschaltest?
Aktuelle Pop-Geschehen, jetzt muss ich mal kurz überlegen.
Also man muss ja auch nicht zu aktuell werden, man könnte ja auch sagen,
keine Ahnung, das Ding ist mal okay oder...
Nee, finde ich ganz schlimm. Sting und Phil Collins, da komme ich echt nicht ran. Das finde ich echt schlimm.
Wegen der Typen oder wegen der Art von Musik? Also so,
so die Art von Musik, ja, die
das
Stimmen
ist schon, hauen mich jetzt
in die, nicht. An die du nicht rankommst, ja. Nee, so jetzt an Pop-Sachen. Ich fand die letzte David Bowie-Platte wieder richtig gut. Ist aber auch das jetzt auch nicht, jetzt richtig, nicht so richtig. Ja, Pop, ja, genau. Nee, ich ja. muss auch wieder rausnehmen. Justin Timberlake hat richtig gute Sachen gemacht, ist aber auch nicht so aktuell.
Ja, aber ist jetzt schon mehr, entspricht schon wieder ein bisschen mehr dem Mainstream
als. Ja, das auf jeden Fall. So, ne? Aber jetzt letzte Ärzteplatte ist auch gut, aber ist jetzt auch nicht so richtig Pop. Oh. Ja, ist schon sehr poppig über die Jahre geworden, das auf jeden Fall, aber kann man aber auch ganz gut hören. Ja, und die Hip-Hop-Sachen zum Beispiel, das, was da in den Charts oben landet, das ist nicht so ganz meine Baustelle. Jetzt irgendwie Raf Camora oder sowas, ne? Das ist jetzt nicht so textlich einfach nicht so meins, dann halt eher so Sachen wie Audio 88 oder Morlock okay, Dilemma oder schon. Sowas. Also ja. So, ja. Aber das sind halt keine Pop-Sachen oder kein Mainstream-Chart Hip-Hop-Rap, aber sowas dann schon ganz gern. Aber eine andere Musikrichtung auf jeden Fall.
Ja. Okay, ich habe es nicht geschafft, dir, um nochmal letztendlich zu deiner Band zurückzukommen, dir die böse Seite von Heaven Shall Burn zu entlocken.
Das Schöne ist ja auch, weil es halt kein Hauptberuf ist, ne? Also wir müssen da jetzt auch nicht um 50 Euro falschen, wenn es um irgendwas geht. Gibt es eine klare Aufteilung und das ist halt auch kommuniziert. Mhm. Und damit ist es halt auch okay. Ja. Also jeder kommt auch ohne Band durch seinen Alltag.
Wie viel Anteil hast du ansonsten an der Band, wenn es zum Beispiel um Songwriting geht?
Wenig. Also das machen die beiden Gitarristen schon sehr, sehr gut, muss ja. ich sagen.
Die setzen sich zusammen, hauen sich die Riffs um die Ohren, produzieren, wenn ich es richtig gelesen habe, auch so ein bisschen vor.
Ja, genau. Also Ali, wie gesagt, der ist halt auch ein richtig guter Rockschlagzeuger. Hatte ich auch schon häufiger genau. mal irgendwie unterstrichen.
Wobei Rock, nicht ja. Metal.
Genau, genau. Aber hat halt richtig gute Ideen, was Tom-Fills angeht. Kann es realistisch einschätzen, wie viele Schläge, was für ein Tom-Lauf hätte. Und triezt mich da auch im Studio ganz gut. Der hat ja ein paar schöne Making-of-Videos gemacht, für diejenigen, die mal auf YouTube gucken, auf unserem HSB-Kanal. Sehr wenig Follower, aber oder Abonnenten heißt es da ja.
Oh, wir verlinken den mal jetzt in den Shownotes und dann wird das hoffentlich mehr.
Genau, da hat er so ein paar lustige Making-ofs gemacht, wie es halt auch im Studio ist. Da wirst du auch leider kein Drama groß finden. Da gibt's mal lustig gemeinte Beleidigungen. Aber da ist nichts, wo man jetzt sagt, wir gehen uns da an die Gurgel. Da gibt's mal Momente, wo ich dann auch gesagt habe, ey, jetzt leck mich doch einfach mal am Arsch mit deinem blöden Gequatsche. Aber das ist dann auch nach einer Stunde wieder weg.
Es gibt ja nicht nur ein paar YouTube-Snippets von Heaven Shall Burn, sondern es gibt anlässlich der neuen Platte ja auch einen Kinofilm, der Anfang des Jahres auch in Kinos war. Mein grünes Herz in dunklen Zeiten oder in diesen dunklen Zeiten, glaube ich, heißt der.
Genau.
Als ich rausgefunden habe, dass es den gibt, habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um den irgendwie gucken zu können. Ich habe es aber nicht hingekriegt. Es gibt ihn aktuell auf keinen Streaming-Portalen und so erst gerade. Ist da irgendwas? Also wird es den irgendwann nochmal sichtbar geben? Weißt du irgendwas?
Nee, ich weiß da tatsächlich gerade nichts. Also gedacht war das eigentlich nur als Bonus-DVD ganz am Anfang. Und dann hat sich das über verschiedene Kanäle auf einmal kurzfristig noch so entwickelt, dass dann dieser Kinofilmverleih sich gemeldet hat und meinte, wir würden es ganz gern auch in die Kinos bringen. Und wir dachten, okay, so ein paar Programmkinos. Nee, dann doch schon richtig in die Kinos. Und dann ging es irgendwie schnell, schnell. Und was da jetzt langfristig der Plan ist, weiß ich wirklich gerade nicht.
Na, wir sind gespannt, weil gucken würde ich den schon wahnsinnig gerne. Aber
die Frage kam auch häufiger. Also, ja. Dass auch jemand meinte, ich würde da auch irgendwie 2-3 Euro für irgendwo zahlen, um mir den zu leihen auf Amazon oder auf Netflix oder auf was für Portalen auch immer.
Genau, um mal zu sagen, es gibt Amazon und Netflix und viele andere schöne Portale.
Ja,
wie kam das eigentlich? Also kam der Filmer und hat gesagt, ich würde euch gerne mal begleiten? Oder hat die Band gesagt, ich glaube, das wäre cool? Oder?
Hat ja Ingo Schmoll gemacht. Und Ingo Schmoll hat auch schon mal WDR Rockpalast Kurzdokus mit HSB gemacht. Und der kam irgendwann auf die Band zu und meinte, ey, da ist so viel interessantes Material in dieser Band. Ich will da mal tiefer reingucken. Und dann kam halt diese Doku-Idee zustande. Und mit Ingo haben wir jetzt ja auch diese Amazon-Kurz-Doku nochmal gemacht. Also mit Ingo Schmoll haben wir jetzt echt viel gemacht. WDR Rockpalast, dann den Film, beziehungsweise die längere Doku. Und jetzt Anfang Oktober kam die Kurzdoku über Amazon Music.
Die habe ich verpasst. Die gucke ich mir nochmal an. Ja, wenn ich sie so finde, acht liebe Minuten, Hörer, dann verlinke ich die natürlich
die auch. Die gibt es tatsächlich auf YouTube ganz normal.
Okay. Um von Havenscholl Burn noch ein letztes Mal sozusagen zu dir als Person zu gehen. Vielleicht noch einmal auf dich, auf deine Ernährungsweise, die vegane. Also ich habe schon relativ früh davon gehört, dass du dich so ernährst und dich da auch engagierst. Mhm. Und nachdem ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, dass du eben sehr aktiv in der Szene bist, allerdings in der Szene.
Ja.
Ich hatte von dir ehrlich gesagt nie den Eindruck, um auch wieder mal wieder ein Klischee zu bemühen, des missionierenden Veganers
sozusagen. Nee, das geht auch nicht. Also ich merke es auf verschiedenen Ebenen, dass es ja auch gar keinen Mehrwert hat. Das ist so ähnlich wie mit Facebook-Diskussionen. Was soll ich mich jetzt in einem 1-zu-1-Gespräch mit jemandem in einem Streit damit auseinandersetzen? Ich grill ja auch mit Leuten zusammen. Ich habe da ja auch keinen Stress mit. Ne, ich will dann vielleicht nicht, dass es irgendwie aufeinander liegt oder sonst irgendwie, aber ich würde jetzt auch vom selben Grill essen und so weiter. Weil mir geht es halt eher darum, um den Konsum, das finanziell zu unterstützen.
Ja.
Und da sage ich halt immer, wenn sich eine Person dazu entscheidet, dann hoffe ich, dass die Person das für sich so auch wirklich entschieden hat und nicht einfach nur aus einem Automatismus sich so ernährt. Mhm. So. Wenn jemand sagt, ich esse Fleisch, weil, dann sage ich, okay, dann hast du dich so entschieden. Ich bin nicht in der Position, dir das irgendwie zu sagen, aber ich muss jetzt auch nicht beim Essen über Essen reden. Das ist, muss jetzt nicht den Leuten noch ins Gewissen reden, weil das eh nur nach hinten losgeht. Ich merke aber auch, weil du es gerade so auf die Szene bezogen hast, dass es auch einen anderen Impact gibt, weil Leute halt auch davon erfahren und das wissen, sich darüber mehr Gedanken machen und dann auch mehr ausprobieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, um das es irgendwie geht. Ich merke das jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber. Da gibt es ja auch ein hauseigenes Bistro und der Koch, wenn er weiß, dass ich komme, macht halt auch immer ein veganes Gericht. Also. Sprich, das Thema wird im ganzen Unternehmen auch gestreut. Jetzt bei der Eröffnung in Berlin gab es auch Catering, da habe ich ein komplett veganes Catering machen lassen, wo dann auch die Geschäftsführung gesagt hat, oh, ist doch super, ist doch gut. Dann kommen Politiker dazu, die sehen dann auch, ach, es gibt ein veganes Catering, können Sie mir nicht mal den Kontakt dazu geben, weil ich, wenn wir irgendwie Bundestagstreffen haben, das dann auch nochmal mit einbauen würde. Mhm. Wo ich denke, super, so kriegen wir es doch hin, da hat keiner diskutiert. Und so ein bisschen Awareness geschaffen.
Na, was den Fleischkonsum angeht, ist ja, das muss man einfach mal so sagen, hatte die derzeitige Krise auch ihr Gutes, weil was Fleischkonsum angeht, hat die ja einiges an Awareness geschaffen oder einiges offengelegt, was an gewissen Stellen passiert. Ich will nicht vom Tisch wischen, dass das auch nicht ganz unmaßgeblich war, für mich auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Aber zum Beispiel, also ich zum Beispiel, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich lebe derzeit oder ich ernähre mich derzeit vegetarisch. Ich kann aber, also ich verzichte auch weitestgehend, ich trinke eigentlich keine Kuhmilch mehr, ich bin so Hafermilch und so ein Kram. Ja. Aber ja. Käse ist ein Thema für mich, auf das ich nicht verzichten kann. Und ich bin mir aber durchaus des ökologischen Impacts von Milcherzeugung durchaus bewusst. Mhm. Also den ja auch mein Käsekonsum verursacht. Was würdest du mir dazu gerne sagen oder, wenn man so will, beibringen?
Beibringen will ich dir gar nichts. Ich glaube, das wird der gemeinste Satz, den ich in unserem Gespräch sage. Ich finde vegetarisch essen eigentlich schlimmer als Fleisch essen. Bam.
Krass.
Weil meine Meinung ist, dass vegetarisch unterstützt ja immer noch die Ausbeutung des Tieres, während das Fleischessen ja die Qual verkürzt sozusagen. Natürlich ist Leben nehmen nicht besser im Endeffekt, aber Leben auszubeuten für mich das nicht besser macht sozusagen. Also für mich gibt's eigentlich von der Logik her nur vegan oder Fleisch. Also entweder ganz oder gar nicht, weil das dazwischen beim Thema Kuhmilch, Kühe künstlich schwanger zu halten, so weiter, in kleinen Stellen zu halten und so. Das ist ja was deren Leben so weit einschränkt, dass es ja eher eine Qual ist, wo ich dann sage, okay, wenn sie jetzt tot wären, wäre die Qual zumindest weg.
Ja.
Kann man darüber diskutieren. Ich weiß auch, dass das in den Kommentaren höchstwahrscheinlich dem einen oder anderen übel aufstoßen wird.
Oh, bitte, Leute, diskutiert darüber. Diskutiert netter darüber, aber diskutiert
darüber. Aber da können wir, ne? kann man gern drüber sprechen. Und das ist, ja, glaube ich, das Gemeinste, was ich heute loswerde.
Ah, krass, aber ist, ich denke darüber nach.
Ja.
Guter Satz, vielen Dank. Puh, krasser Satz. Hm? So habe ich das noch nie gesehen. Wie denkt ihr denn darüber? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich tatsächlich darüber nachgedacht habe und zu einem Schluss gekommen bin. Ich verrate euch jetzt nicht zu welchem, aber so viel sei gesagt. Ich verstehe, was Chris meint, aber ich bin anderer Meinung.
Vielleicht nochmal so abschließend als Selbsteinschätzung von dir, um selber auch mal so eine Art gemeinen Satz zu sagen.
Okay.
Ist aber gar nicht mal gemein gemeint. Also wir haben über dein ganzes Engagement, über deine Haltung, über deine Ernährung und so weiter geredet. Würdest du dich, und auch im besten Sinne des Wortes, als Gutmenschen bezeichnen?
Nee. Weil für einen Gutmenschen mache ich viel zu viel falsch. Also ne, wenn ich jetzt natürlich die Flagge für den Veganismus hochhalte und sage, okay, da bin ich sehr aktiv, ist das, was Menschen mit Menschen machen, ja nicht viel besser. Ne? Ich trage ja auch Klamotten von Marken, die irgendwo hergestellt werden. So, weil ich dann doch auf diesen Punkt nicht so richtig verzichte. Und ich kenne auch keinen wirklich, der es zu 100% durchzieht. Nee. Und deshalb ist halt dieses Gutmensch, verbinde ich immer mit einer Art Perfektionismus, den es nicht gibt.
Aber ist es nicht auch einfach eine Haltung? Ja, also es ist ja so, das, was du gerade ansprichst, ist ja ein tierisches Dilemma. Jemand, der sozusagen alles falsch macht, also bei H&M Klamotten kauft, Fleisch isst und so weiter und so fort, da sprechen wir im Prinzip nicht drüber. Sobald sich aber jemand da rausbewegt und anfängt, zum Beispiel sich vegetarisch oder auch vegan zu ernähren, sich klimaschonend zu verhalten.
Ja, aber inwieweit klimaschonend? Ne? Ich meine, ich spiele auch Konzerte und fliege damit über den Globus.
Aber ist das nicht ein bisschen, genau dieses Ding, dass sobald ich zumindest, man könnte auch sagen, okay, du machst im Augenblick zumindest etwas und gehst auf dem Weg vielleicht noch weiter. Mhm. Aber also diejenigen, die etwas tun, da habe ich das Gefühl, dass auch von den Personen selber, aber auch von außen, dieses Bedürfnis nach, jetzt aber die Fehler zu finden. Alle anderen machen alle Fehler. Ja. Und diejenigen, die ein paar Fehler weniger machen, das lässt die Fehler noch mehr leuchten. Ja, ich ernähre mich zwar ganz gut, aber ey, ich fahre auch Auto. So,
So,
ne? Das ist natürlich
ist ja auch zum Thema Veganismus. Ne? Ich sage ja auch, ja, ich versuche nur ein bisschen weniger scheiße zu sein.
Ja,
so, also es geht nicht darum, das perfekt zu machen. Ja. Und aber da, wo man das für sich irgendwie findet. Und deshalb Gutmensch, egal ob der Begriff jetzt mittlerweile verbrannt worden ist aus verschiedenen politischen Richtungen und so weiter, finde ich jetzt erstmal nicht schlimm als Begriff.
Du hast mal gesagt, man macht sich keine Gedanken, was die anderen von einem halten, sondern man will die Welt verändern.
Mhm.
Das ist ein Zitat von dir. Und ehrlich gesagt, genau den Eindruck habe ich auch von dir. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke
auch. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut.
Das hoffe ich auch. Danke.
Danke für eure Aufmerksamkeit und danke an Chris Bass für dieses sehr gute Gespräch. Aufmerksamen HörerInnen ist es vielleicht aufgefallen, dass ich etwas vergessen habe. Ich habe im Eifer des Gefechts unser VIP-Ticket ausgelassen. Ihr wisst schon, das ultimative Tool, um sich seine Wunschband zusammenzustellen. Ich habe Chris aber noch danach gefragt, als das Aufnahmegerät aus war. Seine Antwort war, er würde sich eine erste allgemeine Verunsicherung-Coverband zusammenstellen, mit ihm selbst am Schlagzeug und Till Lindemann von Rammstein am Gesang. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn sie euch nicht gefallen hat, wenn ihr Wünsche oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge für zukünftige Folgen habt, dann schreibt mir über Instagram, Facebook oder per E-Mail an podcast@gevamusic.com. Und wenn ihr dann gerade online seid, dann könnt ihr auch gleich noch unseren Podcast teilen oder an Freunde verschicken. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Mein herzlicher Dank geht nochmal raus an unseren heutigen Supporter, Peiste Symbols. Habt eine wunderbare und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flohr.